on Topic Folge 50 ist das jetzt schon. Mhm. Das heißt nicht, dass es 50 Patreon- und Steady-Folgen sind, sondern 50 Folgen insgesamt. On Topic lief ja vorher schon ein bisschen. Ich bin Tom, bei mir sitzt Robin, habt ihr sicherlich gerade schon gehört. Und wir reden heute über Spiele, an die wir nicht geglaubt haben. Spiele, die uns dann eines Besseren belehrten. Mhm. Da geht es ganz speziell um Titel, nicht nur um Spiele, die uns überrascht haben, ne? Weil das passiert ja öfter. Das gibt es ja auch im Indie-Bereich ganz viel, dass ein Spiel kommt, das hattest du vorher gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Und das kann dich dann natürlich auch überraschen. Aber darum geht es gar nicht spezifisch. Es geht wirklich darum, dass man ein Spiel in der Vorberichterstattung oder bei der Ankündigung gesehen hat und das keinen oder sogar negativen Eindruck hinterlassen hat und dann aber trotzdem bei Release richtig was konnte und einem dann so überrascht hat. Und das natürlich subjektiv teilweise sehr, weil es bestimmt bei jedem dieser Titel Leute gibt, die sagen, nein, ich wusste, dass das so gut wird, so nach dem Motto. Aber es geht zum einen so ein bisschen um unseren persönlichen Eindruck von diesen Spielen und wie wir sie vor Release aufgefasst haben, als auch um so ein bisschen die Reaktion der Industrie allgemein. Das fließt da alles so ein bisschen mit ein. Und ganz oft kann man auch so Schlüsse ziehen, woran das dann liegt. Und ich habe festgestellt, es liegt oft am Marketing.
Auf jeden Fall. Ich hatte auch das Gefühl, dass das ein Ding ist, wo es mir nicht so einfach fiel, mir viele Sachen einfallen zu lassen. Mhm. Weil ich glaube, dass das gilt für uns, aber das gilt auch für alle anderen Leute, die sehr viel Zeit in der Industrie verbringen und auf Industriewebsites und halt einfach viel Videospiel konsumieren, dass du halt ja irgendwann sehr gut lernst, Spiele zu verstehen. So, wenn du ein Spiel siehst, dass du normalerweise weißt, das ist das Spiel, das kann das und ich weiß direkt im Hintergrund, wo das hin will. Einfach weil wir wissen, was die Industrie, wo die hin will. Und deswegen passiert es halt relativ selten, dass man wirklich negative Gefühle bekommt, weil da sind wir, glaube ich, beide auch so, dass wir da eher versuchen, offen zu sein für Spiele, anstatt irgendwie jetzt, oh, EA, Anthem, so, dass wir eher versuchen, da offen zu bleiben. Aber dass man B dann eben dann doch sagt, nee, ich glaube, das wird nichts und dann überrascht wird, das ist ein Gefühl, was man tatsächlich nur, oder was ich zumindest von mir nur recht, also wo es mir schwierig war, mir jetzt dutzende Beispiele für einfallen zu lassen. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass wir beide so viel Zeit einfach in der Industrie verbringen.
Ja, ich habe auch ein paar Titel dabei, bei denen war der Ersteindruck einfach so ein bisschen Und dann hat man es eigentlich wieder vergessen, bis es rauskam, weil es sowas auch ab und zu gab. Witzigerweise ist mir gestern Abend wirklich noch ein Spiel eingefallen, wo ich vorher gesagt hätte, wenn das rauskommt, das ist nach 2 Monaten wieder vergessen. Das sieht so, das hat so, wo ich so das Gefühl hatte, während der Preview-Berichterstattung und auch während der Early Access-Phase, hat das nicht so wirklich viele Leute interessiert. Mhm. Und ich hatte aber keine Chance zu wissen, was für eine Wandlung es durchmacht, nämlich Fortnite.
Ah, ja, klar.
Weil das ja ein ganz anderes Spiel war, bevor dieser Battle Royale-Modus dazu kam. Und ein Spiel, bei dem ich das Gefühl hatte, ja, das interessiert jetzt nicht so viele Leute.
Ja, ja, klar, ist ja ohne Zweifel so. Da ist halt das würde halt nicht ganz zu dieser Liste passen, weil uns das aus einer subjektiven Sicht keine allzu große Freude macht. Deswegen reden wir jetzt auch eine anderthalb Stunden über Apex Legends. Also ich habe Apex Legends 2-3 Runden gespielt, lieber Tom, und habe keine Meinung dazu. Das war mein Beitrag zu Apex Legends.
Den kannst du im nächsten Podcast nochmal wiederholen, die Meinung. Okay, ich mache mal einfach einen Anfang mit einem Klassiker.
Bitte.
Nämlich Metroid Prime.
Mm. Das ist interessant. Das ist so komplett an mir vorbeigegangen.
Meine subjektive Wahrnehmung davon ist auch recht limitiert, aber es ist so ziemlich das berühmteste oder eines der berühmtesten Beispiele für diese Art von Effekt, wo Nintendo diese Metroid-Reihe hatten, mit Super Metroid eines der besten Spiele aller Zeiten gemacht haben. Und auf dem N64 lag das komplett brach. Mhm. Das Krasseste, was du in Sachen Metroid auf dem N64 bekommen hast, war Super Smash Brothers, wo Samus drin teilnahm. Und ansonsten fand Metroid da nicht statt, weil nämlich unter anderem die Entwickler einfach nicht wussten, wie sie das machen sollen, wie sie Metroid in die dritte Dimension kriegen.
Genau, das war ja so ein bisschen Pflicht. Die konnten ja nicht einfach nochmal 2D-Metroid machen zu N64-Zeiten. Das war verboten.
Ja, also
quasi, durch die Industrie wurde das quasi verboten.
Das sagst du jetzt zum Spaß, aber das ist gar nicht so falsch. Und dann haben sie halt gedacht, okay, wir holen uns ein externes Team ran und arbeiten zusammen mit denen an einer neuen Vision. Und dann hatten die japanischen Entwickler von Nintendo zusammengearbeitet mit den neu gegründeten Retro Studios. Die bestanden aus unter anderem aus ehemaligen Turok-Entwicklern. Und die haben dann Metroid Prime gemacht. Und als es angekündigt wurde und es hieß, es kommt Metroid Prime Ego-Shooter, da war die Reaktion der Fans erstmal, wollt ihr uns verarschen? Ja. Also das gab nicht viel Wohlwollen damals. Und das ist so ein richtig klassisches Beispiel für, okay, du hast, also da treffen ja verschiedene Sachen aufeinander. Du hast diese beliebte Franchise und das sind 2D, ja, Metroidvanias würde man heute sagen, aber halt Shoot'em'up, Jump'n'Run, Erkundungsspiele. Und die sind super beliebt. Und dann kommt es erstmal von einem anderen Entwickler und wechselt das Genre und ist dann auch noch ein Ego-Shooter von allen Sachen. Natürlich würde man Metroid Prime heute nicht mehr straight als Ego-Shooter bezeichnen, weil da viel mehr drin steckt, aber das ist halt der Eindruck, den du hast, wenn du von außen drauf guckst. Aber finde ich super interessant, wie sich dann das gewandelt hat, als Metroid Prime rauskam und sich herausstellt, die haben das super gemacht. Die haben das perfekt reingeholt in die dritte Dimension und es passt wunderbar auf Metroid, dieses Spielprinzip.
Da kommt was zu tragen, was ich auch bei einem meiner Spiele auf meiner Liste noch habe, ist, dass halt dieses Spiel, was recht neuartig ist, nicht, also in diesem Fall schon, in Metroid, bei meinem ist nicht so ganz, aber es war halt ein Spiel, was sehr nach anderen Spielen aussah, die es schon gab, nämlich halt Ego-Shootern, aber im Detail und im Metroid Primes Fall sogar noch, nicht nur im Detail, sondern auch im Groben, dann sehr anders war, was sich aber durch Videos nur schwer vermitteln lässt, weil du siehst halt, wie jemand in der Ego-Perspektive größtenteils auf Gegner schießt, so.
Richtig.
Das sieht dann aus wie ein Shooter. Und dann kommt natürlich da noch zu tragen, es war jetzt eine Zeit, wo Ego-Shooter auf der Konsole nicht so unbedingt mega beliebt waren. Das heißt, es gab die ja schon, das war ja nach Halo, ne? GameCube oder ich
bin. Ja, das war nach Halo. Ja. Also das war so genau die Zeit.
Ja, aber das ist ja noch keine Zeit gewesen, wo es selbstverständlich ist, wo alle sagen, nee, klar, ein Shooter auf der Konsole funktioniert gut. Das heißt, da kommen diese zwei Sachen zum Tragen, dass A, du das nur mit Ego-Shootern in Verbindung bringen kannst, weil so sieht's halt aus und was soll es sonst sein? Und B, dann dieses Genre generell auch nicht beliebt ist. Das war glaube ich, fast unmöglich, das im Marketing positiv zu verkaufen.
Ja, das stimmt eigentlich. Also es ist sehr, sehr schwierig, weil es ja wirklich erst, also einmal die Reviews brauchte wahrscheinlich, weil dann die Presse gesagt hat, hey, das ist super, spielt dieses Spiel. Und dann aber auch den Eindruck der Spieler selbst, dass man da Hand anlegen muss und merkt, wie das atmosphärisch reinhaut, wie es halt vor allem nicht einfach nur ein Shooter ist. Also du ballerst nicht so wahnsinnig viel in Metroid Prime. Immer noch viel, aber nicht so viel, wie du denken
würdest. Und wenn, ist es ja auch kein Ballern in dem Sinne von, dass du groß zielst und durch große Levels Leute irgendwie flankierst oder sonst irgendwas, sondern es hat ja in seinen Kämpfen mehr von einem, ja, von einem 2D-Spiel fast schon, wo die Schüsse automatisch treffen und du dich halt duckst und grob ausweichst, aber es hat ja, also ich würde behaupten, es hat mehr mit dem Kämpfen eines 2D-Metroid zu tun, als mit einem Halo, von den Dingen her, die es von dir beansprucht.
Ja, ich habe halt die Wii-Version gespielt und da zählt man schon sehr mal.
Oh ja, stimmt, das ist natürlich dann noch was anderes.
Aber man kann ja trotzdem so ein bisschen anvisieren.
Ja, genau, ich habe beide Versionen mal reingespielt, auch durchgespielt, die Wii-Version. Da zielst du tatsächlich sehr viel, aber beim GameCube ist es ja so ziemlich komplett Auto-Aim, dass du dann automatisch die Gegner totschießt.
Ist auch eines dieser Spiele, wo die Wii-Version so ein bisschen beliebter wurde. Gibt es irgendwie oft bei GameCube-Titeln?
Ja,
bei
klar.
Pikmin zum Beispiel.
Und ich meine, das wird sich ja demnächst bei der Switch dann vielleicht auch wiederholen.
Andersrum. Obwohl, nee, man kann ja mit
dem Infrarot-Sensor ja, genau, muss man mal gucken, ob sie das dann auch implementieren. Ob die gut genug sind dafür.
Also das wäre ein Titel, den ich ja auf der Liste habe. Hast du denn was Spezielles, was dir schon eingefallen ist?
Ja, ich würde mal was nehmen, wo ich ein bisschen überlegt habe und dachte mir so, okay, gibt es irgendwelche großen Serien, wo ich irgendwie skeptisch war, weil es vielleicht eine große Serie war. Und da gibt es sogar ein paar Beispiele. Aber ich glaube, das krasseste Beispiel von einem Spiel dieser Reihe, wo ich halt total, also wirklich kein Interesse hatte, mehr Anti-Interesse und das dann nur gespielt habe, weil ich das so eine Zeit lang jedes Jahr gemacht habe und dann sehr, sehr überrascht war Call of Duty Infinite Warfare. ein Spiel, was immer noch sehr unbeliebt ist in der Reihe, weil es halt ein, von dem, was ich von Fans höre, ich selbst habe da keine Ahnung, schlechter Multiplayer-Teil war oder zumindest kein beliebter Multiplayer-Teil war. Ich persönlich habe es natürlich nur für die Singleplayer-Kampagne gespielt, wie ich das immer gemacht habe, bis ich dann das Interesse verloren habe einfach.
Ist Call of Duty keine Singleplayer mehr.
Genau, und auch das, aber ich habe ja auch World War II gar nicht mehr gespielt. Du glaube ich auch nicht, ne?
Nee, aber hattest du nicht World War II?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Nee.
Okay.
Ich habe da mal, also ich habe da halt reingeguckt, so, aber selbst gespielt habe ich, glaube ich, nicht. Es sei denn, ich habe es wieder vergessen, was vielleicht auch was aussagen würde. Aber Infinite Warfare ist ein total vergessenes, unterschätztes Juwel dieser Reihe, weil es als einer der ganz wenigen Teile eine Geschichte erzählt, die dich mitreißt auf eine Art. Nicht da, weil der Plot besonders aufregend ist, der Plot ist sehr simpel, sondern weil es Charaktere hat, um die du dich kümmerst. Du bist Teil eines großen Raumschiffes, das halt durch das Weltall fliegt, und du kämpfst da gegen Jon Snow, der ein böser, was weiß ich, ich weiß noch nicht mal mehr, ob er ein Imperator war oder irgendein General, das weiß ich schon alles nicht mehr. Weil was für mir wichtig war, ist, dass dieser ganz ungefähre, im Großen und Ganzen unwichtige Plot einfach nur als Werkzeug genutzt wurde, um dich mit einem kleinen Kernteam an Kameraden aneinander zu schweißen und dann mit einer sehr konsequenten Darstellung von diesem Krieg und wie es welchen Einfluss es auf dich und deine Kameraden hat, mich wirklich echt begeistern konnte. Dazu kommt noch, dass es mit seinen Spacewalks und seinen Raumschiffkämpfen sehr innovativ war für eine Call of Duty Kampagne. Also A, halt in der Schwerelosigkeit zu kämpfen und mal halt rumfliegen zu können, aber manchmal auch halt mit so Magnetboots an der Außenhülle langlaufen zu können, einfach nur springen zu können und so. War super cool, wie ich fand. Und B, diese Dogfights haben richtig Freude bereitet. Waren ja auch nur im Ego-Modus, wenn ich mich richtig erinnere, aber die sahen wirklich toll aus und waren was anderes. Das war so das, was ich mir noch mehr damals unter anderem in Halo Reach erhofft hätte. Das hatte ja auch so eine kurze Spaceflight-Sektion, aber Call of Duty Infinite Warfare hat sich dann noch ein bisschen mehr drauf fokussiert. Und dann hatte es ja auch noch so eine Kampagnenkarte, wo du relativ frei so deine Ziele auswählen konntest. Es war eine sehr andere Call of Duty-Kampagne, die leider komplett überschattet wurde von dem anscheinend nicht guten Mehrspieler-Modus. Das finde ich bis heute noch sehr, sehr schade. Wenn ihr Interesse habt an so Sci-Fi-Shooter, einem Action-Spektakel, was euch irgendwie auf einer erzählerischen Ebene auch was gibt, dann würde ich euch das sehr empfehlen.
Also es wurde ja nicht nur überschattet von dem Multiplayer dann, sondern auch einfach von der Vorbericht, oder nicht Vorberichterstatter, sondern einfach vom Marketing, bevor es released wurde, weil ja allein schon die Tatsache, dass es so sehr Sci-Fi ist, Leute dazu gebracht hat, das zu disliken und zu haten online wie sonst nichts.
Ich glaube, es kam nach Black Ops 3, wenn ich mich richtig erinnere. Und Black Ops 3 war halt schon dieses eine Spiel zu viel. Weil es war ja auch wieder Zukunft, es war ja auch ziemlich weit Zukunft. Und da haben Leute schon gesagt, okay, das ist jetzt zu viel.
Und das war ja dann, das, wo Battlefield parallel gesagt hat, wir machen jetzt
Battlefield 1, genau.
Erster Weltkrieg.
Ja. Und das war halt dieses, also da war das Spiel nach dem Spiel, wo Leute gesagt haben, okay, dieses Szenario reicht mir eigentlich, wir wollen wieder zurück. Haben sie dann natürlich ein Jahr später bekommen, aber dieses Boot to the Ground-Ding war ja wirklich legendär. So wurde dann ja auch aus genau diesem Grund Black Ops 4 angekündigt. Ne? Irgendwie Spaceships, no! Das ist halt einzigartig in der Geschichte von der Videospielankündigung, dass ein Spiel angekündigt wird, indem man die früheren Teile der Serie mit den Fans zusammen fertig macht, was ich bis heute sehr, sehr, sehr kritisch und schlimm finde.
Vor allem, wenn es keine schlechten Spiele sind.
Also, genau, und ich frage mich halt, okay, wie geht's dann, was sagt da wie heißt das Studio?
Infinity Ward.
Was sagen die Leute, die bei Infinity Ward an Infinite Warfare gearbeitet haben?
Was sagen die Designer und Schreiber dieses Spiels?
Wird das angekündigt und der Publisher, ist es Infinite Warfare? Nein! Also, finde ich sehr, sehr kritisch, sehr respektlos auch. Und ich glaube, wenn ihr das Spiel ausprobiert und vielleicht früher auch Spaß hattet mit Call of Duty, wie ich auch, dann könnt ihr damit auch viel Freude haben.
Ja, vielleicht würde es sogar vielen so gehen, die das damals abgetan haben, einfach jetzt schon mit dem Abstand, weißt du?
Genau.
Und es ist halt jetzt einfach dieses eine Call of Duty.
Ja, richtig. Du hast nicht mehr diese großen Erwartungen und du kriegst es ja auch sicherlich für sehr wenig Geld mittlerweile. Das heißt, da werden dann die Erwartungen noch mal weiter runtergedrückt. Kann ich sehr empfehlen.
Ich mache mal weiter mit einem weiteren Nintendo-Titel. Nämlich einer, der einfach, als er angekündigt wurde, kaum einen Eindruck hinterlassen hat, zumindest in meiner Wahrnehmung, nämlich Super Mario Maker.
Ja.
Da habe ich mir sogar noch mal unsere Reaktion angeschaut im Stream, weil das wurde auf der E3 2014, glaube ich, angekündigt, was die letzte E3 war, die wir bei Giga noch geschaut haben. Und da gibt es die Aufzeichnung noch von unserem Stream, wo wir das bei Nintendo begleitet haben, die Nintendo Direct. Und Mario Maker wurde wohl kurz zuvor durch irgendwie Fotos vom Booth geleakt. dass man also schon mal nicht mehr diesen Überraschungseffekt hatte. Und dann war es halt auch ein Trailer, wo wir so erst so davor saßen und dachten, ja, okay, jetzt macht man hier seinen Editor-Kram. Und als er dann die Assets gewechselt haben, wo es dann ging vom ersten Super Mario Brothers in New Super Mario Brothers, fanden wir es dann schon ein bisschen interessanter, aber haben dann nicht mehr wirklich drüber geredet. Also dann war dieser Trailer vorbei und das war's. Mhm. Und dann gab es noch ein anderes Video bei Giga, wo Mats bei Nintendo selbst war in Frankfurt und sich da ein paar Spiele angucken konnte, die auf der E3 gezeigt wurden. Unter anderem eben auch Super Mario Maker, wo er auch sehr er war nicht begeistert, er meinte, das war sehr limitiert, es gab da sehr wenige Assets und er war sehr unsicher, was so die Langzeitmotivation anging, hat aber da schon gesagt, das liegt vielleicht auch daran, dass du da halt stehst für 10 Minuten oder so und Super Mario Maker spielst und das ist kein Spiel, das du in 10 Minuten spielst. Und da ist es halt auch wieder so ein bisschen eine Marketing-Herausforderung, wo ich glaube ich selbst auch nicht wüsste, wie genau man die löst. Wahrscheinlich, indem man sich wirklich Influencer, wie man sie heute nennt, zu sich holt und sagt, spielt das mal wirklich eine Weile und spielt dann gegenseitig eure Levels und dann sowas macht, wie Rare zum Beispiel gemacht haben oder Microsoft gemacht haben bei Sea of Thieves, wo du wirklich gesehen hast, wie Leute einfach dieses Spiel spielten und das wirkte ehrlich. Ansonsten fällt es mir aber auch schwer. Es ist halt ein Editor. Ein Editor verkauft sich super schwer, sieht man auch gerade bei Dreams.
Obwohl das, also die haben es letztes Jahr geschafft. Also ich habe das Gefühl, die haben die Kurve jetzt endlich mal gekriegt.
Ja, so langsam.
Im Marketing. Durch die Beta, wo halt Leute das mal spielen konnten.
Ja.
Und dass du halt diese PT-Nachmache hast und dann halt aber auch einen Jump'n'Run und so. Also die Leute sehen halt jetzt langsam alle so das, was die Presse halt schon seit Jahren jetzt gesehen hat. Ich auf der EGX nicht gesehen habe. Ja. Und hast du das vorher auch schon mal gesehen?
In Aktion Zeit noch oder nicht,
so? Ne. Okay. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich glaube, bei Mario Maker war bei mir noch konkret im Kopf, dass ein großes Problem war, dass, und da hat Nintendo ziemlich, wirklich, finde ich, das Marketing ziemlich verkackt, ist, dass es komplett unklar war, wie es mit dem Online aussieht, mit dem Online-Part. Es gab sogar ein sehr konkretes Gerücht, sehr kurz vor Release, dass man halt nicht frei online teilen kann, die Level. Mhm. Das weiß ich noch genau. Und das hat sich eine Weile gehalten. Es war jetzt nicht so, dass Nintendo offensichtlich, ja natürlich, ihr könnt alle einfach nur eure Level machen und dann postet ihr die online, dann kann doch jeder spielen. Das sollte ja eigentlich im Mittelpunkt einer solchen Marketing-Kampagne spielen. Stell dir mal vor, du machst ein Little Big Planet oder ein Dreams und Anfang, kann ich Level runterladen oder kann ich, so, das muss ja klar sein, aber bei Mario Maker war es tatsächlich die längste Zeit nicht klar. Und das ist halt so ein ganz zentraler Bestandteil davon, aber das war halt die eine Ebene. Die zweite Ebene war für mich persönlich, dass dieses Spielerische in seinem Editor, ich damit so gar nicht gerechnet hätte, dass man halt so viele Dinge entdecken kann. Was passiert, wenn ich diesen NPC in dieses Item reinstecke? Huch, da gibt eine Kombination, die es vorher noch nie gab. Ich kann jetzt Sachen machen, die es so noch nie in Mario gab, wo aber ich halt trotzdem, also das wird mir nicht quasi entgegengeworfen, sondern ich muss einfach mal ausprobieren und ganz viele dieser kleinen Kombinationen, wo man so denkt, ja, es geht jetzt eh nicht, die funktionieren. Da haben sie sich was Eigenes einfallen lassen und Äquivalente einfallen lassen für die verschiedenen Mario-Spiele, ne? Weil nicht alle Items und NPCs ja in allen Spielen enthalten waren und dann werden halt Äquivalente sich dafür ausgedacht. Hat mir dann auch super gefallen.
Ja, ich fand auch noch sehr witzig, ein Kommentar von dir, als wir das geschaut haben, diesen Trailer, war so von wegen, dass es dich an NES Remix erinnert.
Mhm. Ja, das war halt auch eine ähnliche Zeit.
Was halt kurz zuvor kam. Und die NES Remix-Spiele sind halt so, ja, fühlen sich jetzt nicht so wie die mega aufwendigsten Produktionen an. Und hatten uns ja auch bei Time to 3 nicht so wahnsinnig begeistert. Wir hatten das ja da mal kurz sogar gespielt. Das spielte dann sicherlich auch noch eine Rolle. Und es war halt auch genau die gleiche Konferenz, auf der Zelda zum ersten Mal gezeigt wurde, das neue Breath of the Wild, als es noch keinen Namen hatte, wo ja du nicht viel gesehen hast vom Spiel, außer so diese Landschaft und dann den kurzen Trailer.
Der Sci-Fi.
Mit Eiji Aonuma. Was mich auch gleich zum nächsten Spiel kommt, bevor du vielleicht noch einen Titel hast, weil ich das mal gleich mitmachen würde, das war nämlich genau auf der gleichen Konferenz, beziehungsweise Direct, nämlich Splatoon.
Ja.
Wurde auch dort angekündigt und auch auf eine komische Art, weil du hast erst so einen ganz kurzen Teaser gehabt, wo du die Inklings siehst, mit denen du ja noch nichts anfangen konntest. Du wusstest ja nicht, was ist das. Und dann halt die Entwickler, die vor einem Aquarium saßen und langsam und ruhig über ihr Spiel und wie sie auf die Idee gekommen sind, gequatscht haben. Und unsere Reaktion war dann auch so, ja, das sieht cool aus, aber das hat halt voll lang gedauert, voll lang gedauert, diese Szene. Und es kam halt kurz nach dem Zelda-Ding und dann haben wir erstmal über Zelda geredet.
Ja.
Also auch da so Präsentation haben wir auch direkt dort noch so angebracht, dass das zwar cooler ist als jetzt sowas wie BioWare, die irgendwie Artworks in die Kamera halten oder sowas bei EA, aber halt sehr unaufgeregt, ne? Es ist sehr unaufgeregt präsentiert. Bei Splatoon hat es aber gar nicht so lange gedauert, bis das umgeschwungen ist. Bei Preview-Berichterstattung und so, bei ersten Anspiel-Sessions, da ist der Funke sehr schnell übergesprungen, weil das Spielprinzip halt so gut ist und so eingängig ist.
Ja, ich habe jetzt gerade erst gesehen, wie oft es, hat sich, glaube ich, irgendwie 8 Millionen Mal verkauft. Also das ist mega erfolgreich, vor allen Dingen tatsächlich in Japan. Das ist halt echt krass, wie mega erfolgreich es ist als ein Multiplayer-Shooter.
Genau.
Ist das wirklich sehr, sehr beeindruckend, was sie da geschafft haben. Und ja, also mir ging es auch so, dass ich beim Reveal das sehr uninteressant fand, weil du bekommst halt auch sehr viele dieser klein aussehenden oder Online-Shooter. Das ist jetzt nichts, was auch vor allen Dingen vor 4, 5 Jahren noch irgendwie eine Seltenheit war. Dass halt dieser besondere Twist so wichtig war und dass es dann auch noch so anders gesteuert hat und so, da musstest du selbst Hand anlegen, um das wirklich nachvollziehen zu können, glaube ich.
Nee, also ich glaube, da hättest du zumindest diesen ersten Impact deutlich besser gestalten können, indem du einen richtig guten Trailer gemacht hättest. Mhm. Ich glaube, da ist wirklich die Krux, die Art der Ankündigung
gewesen. Meinst du vielleicht den Trailer, wo sie den Tintenfisch so darstellen, dass du ihn auf den Mund küssen willst, wie er durch die U-Bahn läuft mit einer Pornomusik
im Hintergrund? Ja, das ist deine Interpretation dieses Trailers. Sie hätten direkt anfangen sollen mit Your Kid Now, Your Squid Now.
ja, wirklich. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Ey.
Aber das haben die, also ne, die Entwickler sitzen halt da und sagen so, ha ja, und dann kam hier Hashimoto mit der Idee, dass das Tintenfische sind. Und dann lachen sie alle. Und du weißt halt noch überhaupt nicht, worum es geht. So, ja, okay, warum?
Das ist ein Oldboy-Spiel, I don't get it, Tintenfisch.
Okay, ja, hast du noch ein Spiel?
Ich würde mal zu einem kommen. Mit den meisten meiner Beispiele sind noch relativ neue Spiele.
Jo, macht ja nichts. Ich habe auch diverse neue.
Das nächste Spiel ist bei mir was, meine Skepsis ruhte da vor allen Dingen auf dem Vorgänger, der insgesamt gute Bewertungen bekommen hat und echt gut ankam, der mir aber nicht so viel gut gefallen hat wie sehr vielen Leuten. Und der Nachfolger sah aus, als ob er im Großen und Ganzen das Gleiche nochmal machen würde. Dann dachte ich mir so, ja, okay, probiere ich es halt aus, sieht gut aus und dann schaue ich mal, wie es ist. Und ich meine damit Rise of the Tomb Raider. Wo Tomb Raider 1 mir nicht so gut gefällt. Gerade die Geschichte finde ich ziemlich furchtbar. Ich mochte es auch spielerisch nicht, weil es halt sehr kleinen Fokus nur aufs Erkunden und Klettern legt und einen sehr großen aufs Ballern. Also es ist vor allem, Tomb Raider als Reboot ist ein Third-Person-Shooter mit Kletterelementen ab und zu drin. Und Erkundung findet da eigentlich fast gar nicht statt. Und Rise of the Tomb Raider hat halt den ersten großen Schritt gemacht, den dann ja Shadow of the Tomb Raider zu Ende ging, wo halt gesagt wurde, okay, wir haben immer noch vor allem im Vergleich mit Shadow, sehr viel Geballer. Aber haben das halt ziemlich überarbeitet, dass es sich besser anfühlt. Wir haben es vor allem aufgebessert mit Stealth. Das heißt, es sind jetzt nicht nur immer diese Wellen. In Tomb Raider war es noch sehr, du bist an einer Stelle und dann kommen Gegner auf dich zu, ein bisschen Cover und ballerst auf die. Sondern in Rise war es dann viel mehr, du kommst in ein großes Areal, hier patrouillieren Gegner und du kannst die jetzt versuchen, langsam auszuschalten. Wenn die dich dann sehen, dann geht das Geballer los. Es war also sehr viel mehr Eigeninitiative. Mhm. Das war natürlich cool, aber dann war vor allen Dingen das Ding auch, dass sie quasi eine ganz viele kleine Open Worlds gebaut haben. Also ganz viele kleine Hub-Welten, die dann zu einer Map zusammengebaut wurden. Und das war halt wirklich der Ansatz davon steckte ja auch schon in Tomb Raider drin. Das hatte auch große Dinger und so, aber du bist da relativ straight durchgerannt und hattest jetzt auch die Gräber waren meistens ein oder zwei Räume und da war nicht viel zu entdecken so wirklich. Und das wurde mit Rise of the Tomb Raider ganz essentiell überarbeitet und geschichtlich war es halt nicht wirklich besser, also es war jetzt nicht besser geschrieben, aber es hat sehr viel weniger gefühlt für mich zumindest Fokus darauf gelegt. Bei Tomb Raider vor allen Dingen im Marketing stand ja sehr Lara im Vordergrund. Ne? Das ist sehr, ja, Lara ist jetzt halt dieser Survivor, diese junge Frau und du siehst, wie sie halt zu diesem dieser Tomb Raider wird und wahnsinnig beeindruckend soll diese Reise werden. Und deswegen habe ich mir vor allen Dingen geschichtlich halt was davon erwartet, ja auch nachdem sehr offensichtlich wurde, dass es so in so ein geistiger Nachfolger von Uncharted auch in dem Sinne werden will, ne, mit seiner Ausrichtung auf Spartan und halt auch mit seinem geschichtlichen Fokus auf Charaktere. Und das ist halt dann da so durchgefallen, das hat mich mega enttäuscht. Und Rise of the Tomb Raider macht dann halt das, was eigentlich die früheren Tomb Raider auch gemacht haben, erzählt halt eine übernatürliche Geschichte und du kannst dich da rein irgendwie fuchsen und es ist dann auch okay irgendwie, aber vor allen Dingen versucht es, Lara als Badass darzustellen. Als jemand, die halt in diesem Teil nicht mehr dieser Survivor ist, die sich irgendwie dadurch, durchstolpert, durchquält, genau, sondern die weiß halt, wer sie ist und macht jetzt halt die Bösen fähig, ja. Was halt in Shadow dann auf die Spitze getrieben wurde. Und das in Kombination miteinander hat mich das sehr, sehr viel mehr mögen lassen als den ersten Teil.
Aber du dachtest vorher jetzt nicht, dass das so wäre. Du dachtest überhaupt vorher nicht. Eher so, okay, nochmal der gleiche.
Ich finde, es war sehr schwierig, das vorher irgendwie abzusehen, weil es halt sehr, sehr ähnlich aussieht zum ersten Teil. Das gilt ja für alle drei Teile. Wenn du Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider anguckst in Trailern, dann denkst du dir, ja, da haben sie das gleiche nochmal das dritte Mal gemacht. Und erst wenn du halt wirklich dich mal ausgiebig mit den Spielen beschäftigst, dann merkst du, ah, warte mal, das sind mega unterschiedliche Spiele. Was halt durch Marketing A sehr schwierig ist zu verkaufen, was aber B auch, wo ich das Gefühl hatte, dass Square Enix sehr wenig Interesse daran hat, das überhaupt zu verkaufen, weil ja der erste Teil sehr gut ankam und gute Reviews bekommen hat und sich auch gut verkauft hat. Deswegen wollten sie natürlich nicht sagen, das ist ein anderes Spiel.
Ich würde es jetzt auch nicht als mega unterschiedlich
bezeichnen. Also das würd ich bei Shadow und Tomb Raider sagen, wenn du die zwei.
Ja, okay, wenn du dann die enden, aber genau. So von Spiel zu Spiel.
Nee, genau, Rise ist dann ist dieser eine kleinere
Schritt. Genau. Finde ich ganz schön. Da ist natürlich auch das Ding, Rise of the Tomb Raider hatte auch das Problem, was ein Marketingproblem ist, was dem Spiel nicht gut getan hat, ist diese zeitliche Xbox-Exklusivität zu einer Zeit, wo die Xbox One halt sehr unbeliebt ist und die PlayStation 4 gerade über den Wolken schwebt, wo ganz viele Leute davon abgeturnt waren und das dann ja auch erst im Jahr später mit dem PC und PS4-Release.
Kann der PC ein bisschen, kann der auch erst ein Jahr später?
Nee, nicht ein Jahr später, aber ich glaube, er kam später.
Okay, er ist glaube auch, glaube das
reicht. Wo das erst damit noch mal ein bisschen Aufschwung erfahren hat. Wobei ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, wie gut Shadow performt
hat. Keine Ahnung. Also man hat da halt immer nur die UK-Retail-Charts.
Ja, das
und die sind halt so mittlerweile, also manchmal hörst du halt, ja, das Spiel hat sich 90% schlechter verkauft als der Vorgänger, aber dann gibt's eine Woche später eine Pressemitteilung, wo es sich international besser verkauft hat. Vor allen Dingen halt, ist es halt A, nur UK, haben wir schon drüber geredet, und B, dann auch noch nur Retail. Und EA zum Beispiel gerade bekannt gegeben, 47% ihrer Verkäufe fanden im letzten Quartal digital statt. Das heißt, das ist einfach nicht mehr aussagekräftig.
Nee, genau. Ja, aber ganz schön. Ich würde auch mal zu einem westlichen Spiel kommen, nämlich Doom von 2016. Da sind es wirklich mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Marketing ist auch wieder einer.
Das war furchtbares Marketing.
Genau, aber es ist auch die Tatsache, dass zumindest innerhalb der Industrie, so im Pressebereich, man ja so ein bisschen was wusste über die Historie dieses Spiels, ne? Dass das mal was ganz anderes war und das war dieses graubraune Standard-Shooter-Ding, was sie mal versucht haben, mit Doom umzusetzen, wo es dann irgendwann mal Footage geleakt wurde. Und das wurde dann wieder gecancelt und was Neues draus gemacht. Und da hast du direkt, okay, turbulente Entwicklungsgeschichte hat schon mal, also dadurch weckt das schon mal einen gewissen Eindruck. So. Und dann haben wir halt gesehen, was so Doom ist. Und es wurde das nicht teilweise auch, gab es nicht schon vorher so Sachen, wo irgendwie Leute dann den Multiplayer gespielt haben? Und
das sind,
du dachtest dir so, ja, okay.
Es hatte einen Fokus auf den Multiplayer in seinem Marketing. Und B, wenn du dann den Singleplayer gesehen hast, dann war das immer arschlangsam. Ich erinnere mich noch genau an diese Walkthroughs. Ja, der erste, ich weiß nicht, ob es der erste war, aber ich erinnere mich an einen zentralen Gameplay-Walkthrough, wo er halt mit Controller offensichtlich spielt, um sich halt langsam umzugucken. Und es ist halt so dieses, was du halt, wenn du ein Uncharted vorstellst, ne, wo du langsam ja, so läufst und dich dann so umguckst mit dem rechten Stick langsam, genau. Und so spielt er halt dann dieses Spiel und er springt halt nicht viel und macht schnelle Bewegungen. Nein, das soll alles. Man soll genau erkennen, was hier passiert. Dann benutzt er die Säge und dann läuft er dahin und seine Schrotflinte. Und man macht fast aus, oder nicht aus, fast ausschließlich, aber macht sehr viele von den Melee-Kills. Konzentriert sich darauf, die dann auch nicht geupgradet sind, wo sie ganz schnell gehen, sondern die langsamste Version davon sind, sodass in diesem Singleplayer-Walkthrough, der all das hat, was auch im fertigen Spiel ist und keine andere Version war, sieht das Spiel komplett anders aus, als es dann im Endeffekt ist und wofür es dann auch so gefeiert wurde.
Das mit den Melee-Kills sagen kann ich mir auch noch erinnern, dass selbst wir da gesagt haben, wir sind skeptisch, ob das nicht zu nervig wird, wenn man einfach ständig stehen bleibt und so, und dass das auch generell so ein Diskussionspunkt war vorher. Und ein anderer Faktor, der dann auch noch dazu kommt, ist, dass id Software halt vorher Rage gemacht haben und Rage jetzt nicht das beliebteste aller Spiele war, das ja zu Release dann selbst auch noch technische Probleme hatte mit seinen Megatexturen, die nicht richtig reingeladen sind.
Ich muss immer noch lachen über diesen Begriff einfach.
Ja, Megatextures ist halt so schön ironisch dafür, dass sie dann so blurry waren teilweise. Ja,
das ist heute unglaublich, wie das aussieht.
Ja, man kann nichts von Namen angucken. Ja. Wirklich nichts. Ja. So aus der Distanz sieht alles gut aus, aber naja. Und Rage ist ja kein, also ich finde, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt super hinter den Erwartungen zurückgeblieben und war überhaupt nicht das, was Leute dachten, was jetzt, was der nächste Actionkracher von den Doom-Machern
ist. Das war doch das erste seit Doom 3 von id, oder?
Ja.
Ja,
ja und danach, krass. Ja, auch wieder ewig gedauert, weil Rage war 2011 oder so. Ja. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis Doom rauskam. Und als es dann rauskam und die Leute den Singleplayer gespielt haben, Multiplayer hat ja wirklich keinen Splash gemacht, ne? Ja. Der interessiert ja keinen. Aber als Leute dann den Singleplayer gespielt haben und gemerkt haben, dass es ein schneller und witziger Shooter, der genau weiß, was Doom ist. Mhm. Und ich glaube, ganz viel dieses Eindrucks, dieser Überraschung kommt allein schon durch die ersten 5 Minuten zustande, weil die so gut festmachen, worum es hier geht, dass du so diese Story-Exposition hast, die der Doom-Guy zur Seite schubst und dann seine Shotgun im Fahrstuhl lädt. Mhm. Es ist schon ziemlich smart.
Selten habe ich ein Spiel gesehen, was so selbstbewusst war, selbstbewusst, in dem, was es war.
Ja, genau.
Wo es keinerlei Zweifel gab einfach daran, was sie machen wollen. Und das ist halt für so ein Spiel, wo halt der Hauptcharakter genau das auch sein soll, unfassbar wichtig gewesen. Es zeigt auch noch mal, wie Bethesda dieses Spiel einfach falsch eingeschätzt hat mit dem Multiplayer-Part. Also der gesamte DLC ist ja auch alles Multiplayer. Mhm. Es kamen ja dann monatelang noch neue Multiplayer-Inhalte. Der Season Pass sind Multiplayer-Inhalte. Offensichtlich hat Bethesda gesagt, das ist das, womit man die Leute halt kriegt. Und der Singleplayer ist halt komplett untergegangen im Marketing. Und erst durch die Anspiel-Sessions und durch die Tests und sowas wurde dann überhaupt mal festgestellt, ey, warte mal.
Spoiler, gute Singleplayer.
What the fuck? Und das ist halt wirklich beeindruckend. Da kommt halt alles zusammen. Ne? Da kommt der Entwickler zusammen, die Negativen.
Genau.
Da kommt der Publisher zusammen, weil halt da der nicht wusste, was man damit machen soll. Und dann kommt es halt zusammen, dass es einer der besten Shooter der letzten Jahre war, wo es dann halt an das andere Extrem auch noch geht.
Da bin ich aber auch sehr froh, dass das, weil eigentlich ist das ein Rezept dafür, dass so ein Spiel auch tankt wie sonst nichts.
Ja, ja.
Und bei Doom hat es ja dann dazu geführt, dass es wirklich noch den Schritt geschafft hat und erfolgreich wurde. Wobei ich ja sagen muss, ne, ich mag ja Doom sehr gern, nie durchgespielt.
Ja, das finde ich krass, ja. Wolltest du immer mal wieder machen?
Ich habe es ja auch jetzt nicht aufgehört, weil ich mir dachte, oh, das ist mir jetzt zu schlecht, sondern einfach, weil ich dachte, ja, okay.
Ja, ist auch, aber ich meine, warum auch
weil nicht? Weil da verändert sich ja nicht so viel das im stimmt, Verlauf absolut, des Spiels. Absolut.
Solange du alle Waffen freigeschaltet hast, hast du da eigentlich dann das viele von gesehen. Ja, ich hab's durchgesuchtet. Das hat so, ich liebe ja Painkiller. Ich liebe allgemein diese Art von Spielen. Doom ist halt genau das. Deswegen finde ich auch so schade, dass es das halt nicht im Multiplayer ist, weil Painkiller, Quake ist ja auch eine gleiche Art von Spiel. Unreal sind ja einfach diese unfassbar schnellen, wo du nur durch die Gegend Bunny hops, Rocket Jumps und sowas.
Ja,
und wenn ich mir halt den Singleplayer sich anguckt, sollte man meinen, dass der Multiplayer von Doom dann auch genau so aussieht. Und das ist halt, das, weißt du was, ein Multiplayer, der fühlt sich an wie halt eine weniger selbstbewusste Version des Singleplayers. Wenn du dem Singleplayer dieses ganze Selbstbewusstsein nehmen würdest und dieses Spiel so ein bisschen verwässerst, wo dann sagen, ja nee, lass mal vielleicht noch das versuchen, dann würde, finde ich, genau dieser Multiplayer dabei
rauskommen. Hatte Doom einen Horde-Modus?
Soweit ich weiß nicht, nein.
Weil das wäre eigentlich die Art Multiplayer, die ich dem Spiel viel eher zuweisen würde als einen kompetitiven Modus. Eher oder sogar so wie Serious Sam, dass du im Koop eigentlich das ganze Spiel durchspielen kannst oder so.
Würde es halt Sinn ergeben.
Aber auf Doom Eternal freue ich mich jetzt wieder.
Das hat diesen Invasion-Multiplayer-Modus, glaube ich.
Ja, das heißt, du kannst andere Leute invadieren, genau. Aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht, was sonst noch an Multiplayer angekündigt wurde. Okay, hast du noch ein Spiel?
Oh ja, ich habe noch so ein paar. Mhm. Ich hätte auch einen Doppelpack.
Ja, schon.
Sure. So, das erste ist relativ kurz. Was auch sehr neu ist, im Verhältnis von vielen, die wir gesehen haben, ist Uncharted Lost Legacy. ein Spiel, was, glaube ich, uninteressanter gar nicht aussehen kann für mich und ich glaube auch für dich.
Bedingt.
Ja, okay, du hast schon vorher gewusst, dass das ein bisschen, oder für dich ein bisschen geahnt, dass das was Interessanteres wird?
Naja, ich weiß es gar nicht mehr so hundertprozentig, aber allein den Charakterwechsel fand ich interessant. Mm-hmm. Weißt du?
Das stimmt, ja. Bei mir war es halt.
Sah es aber sehr aus wie Uncharted.
Ja, richtig. Also seit Uncharted 2 ist halt diese Serie mit jedem Teil für mich uninteressanter geworden und hat dann ja in Uncharted 4 so seinen Abschluss gefunden mit einem Spiel, was mich sehr kalt gelassen hat, was so wenige Highlights für mich hatte in seiner Geschichte, aber insgesamt sehr für mich wie ein Retreat wirkte von dem, was ich schon alles wusste, was Uncharted kann und was so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkte bei
mir. Wobei wir beide mochten, dass es ruhiger wurde.
Genau, aber ja, nur in Ansätzen. Das sind diese Momente, die ich meine. Ne? Ja. Es hat diese Momente, wo du dann durch die Gegend fährst und es hat diese Momente, wo du zu Hause sitzt mit deiner Frau. Das sind ja 10%, wenn überhaupt, von der Gesamterfahrung.
Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich glaube, wir uns sogar beide darüber unterhalten haben, dass man fast hätte einen Uncharted machen können, ganz ohne Ballern. Weißt du, dass du nur diese narrative Erfahrung hast, wie du Sachen erkundest und mit Leuten redest und so. Und das wäre eigentlich das coolere, interessantere Spiel als dann noch diese Third-Person-Shooter-Nummer dabei.
Und ich finde halt, das war dann Lost Legacy. Also ich finde halt, Lost Legacy hat dann halt auch ist halt diesen Schritt weitergegangen und hat halt, wie du sagst, A, geschafft, diese Charaktere, die zu präsentieren, die halt nicht der gleiche Nathan Drake-Stick nochmal waren, wo gesagt wird, ey, meine Geschichte wurde zu Ende erzählt im letzten Teil, lass doch alles nochmal machen oder ich habe jetzt einen Bruder. Das wurde ja in Uncharted 4 gemacht. Sondern hier hast du mal eine neue Art und Weise, wie Charaktere auf diese Abenteuer reagieren. Nämlich nicht mit immer dem gleichen No-No-No-No-No und lustigen Quip, sondern dass das teilweise auch immer ein bisschen ernster genommen wurde, jetzt aber nicht bierernst, aber sie haben einfach anders darauf reagiert.
Ja, finde ich auch sehr viel erfrischender, weil bei Nathan Drake, also was mich schon in Uncharted 3 gestört hat, ist einfach die Konsequenzlosigkeit seiner Geschichte, weil sie wollen immer sagen, guck mal, wie gefährlich das ist, guck mal, das wird dir irgendwann in den Hintern beißen und es beißt ihm nie in den Hintern. Und wenn es mal ihn in den Hintern beißt, dann ist es so, ach nee, doch nicht. Und das ist so, und dann heißt Uncharted 4 halt auch noch Thief's End und ist dann eigentlich so ein Happy-Go-Lucky-Ding.
Ja.
Das meine ich halt mit konsequenzlos. Und da trauen sie sich halt in Last of Us zum Beispiel wesentlich härter und realer zu erzählen und auch spannender zu erzählen, weil ich finde zwar Uncharteds Humor immer noch gut und schön und die Charaktere an und für sich auch sympathisch. Ich mag ja Sully und ich mag ja Nathan an und für sich.
Auf jeden Fall.
Aber wie du schon sagst, das ist dann sehr sich im Kreis drehen.
Genau.
Und bei Lost Legacy hast du wirklich Charaktere, die jetzt nicht neu waren, die sich aber neu angefühlt haben. Dadurch allein schon, dass du in ihrer Perspektive bist und nicht mehr die Nathan-Drake-Perspektive hast und sogar sie über Nathan Drake lästern, was ich sehr unterhaltsam fand.
Ich auch, ja. Und dann hat es halt auch den spielerischen Aspekt, wo es halt voll auf diese Madagaskar, ich glaube, es war Madagaskar, nur in Uncharted 4 geht.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Das habe ich einfach nur im Kopf, weil ich das Video-Review gemacht habe und das mal gesagt habe. Glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Aber ich meine halt die Passage, wo du ja mit dem Auto rumfährst und dann so Platforming mit dem Auto vollführst und halt eine kleine, nicht offene Welt, aber so eine, wie so ein bisschen Tomb Raider-Style, eine kleine Hub-Welt bekommst, wo du auch Sachen entdecken kannst. Und darauf geht das Spiel dann voll in Lost Legacy.
Genau.
Dass das dann das fast gesamte Spiel ist. Und das hat mir halt hervorragend gefallen. Und dann ist es halt auch noch mal eine ganze Ecke kürzer als Uncharted 4, was ja, Uncharted 4 war ja echt lang. Das war irgendwie, weiß ich nicht, wie lange war das? Irgendwie für über 15 Stunden, glaube ich, mich zu erinnern. Oder um die 15 Stunden. Das war
ein super langes Spiel. Auf jeden Fall über 10.
Hat dann auch weniger der, es hat dann natürlich ein paar, aber insgesamt weniger der, ich werde jetzt hinter fahrenden Autos hinterher geschleift und alles explodiert und da kracht der Turm zusammen. Es ist halt insgesamt ein Uncharted erneut, was sehr aussieht wie, ja, hier das gleiche normal, wenn du aber ins Detail gehst, wie eine sehr andere Erfahrung dann wirkt auf mich.
Ja, einfach runder. Also konsequenter im Spieldesign.
Ja.
Hat trotzdem noch seine Setpiece-Momente und noch richtig, richtig coole Setpiece-Momente.
Ich habe die Ballons einfach besser geschlagen, sodass die mir nicht mehr auf die Nerven gingen.
Ja, genau. Ich glaube, so in meiner Retrospektive ist Uncharted 2 immer noch das, was so den Softspot trifft, weil das so viel gemacht hat und mich so beeindruckt hat. Aber aus heutiger Sicht, und wenn ich sie wahrscheinlich alle noch mal nachholen würde, wäre Lost Legacy wahrscheinlich sogar an der Spitze.
Bei mir auf jeden Fall. Ich meine mich auch zu erinnern, dass Lost Legacy, dass es in Uncharted 4 noch nicht gab, dass es in Lost Legacy eine schallgedämpfte Pistole gab.
Ja, ja.
Die gab es in Uncharted 4 nicht. Genau. Und das war so ein Ding, was mich ganz zentral, wo ich dachte, warum gibt's das hier nicht? Weil Uncharted 4 schon diesen kleinen Stealth-Fokus hatte mit seinen offenen Arealen auch, aber du konntest es nicht so richtig ausnutzen, weil du halt einfach keine Fernkampfwaffe hattest. Das wurde dann auch in Lost Legacy verbessert. Also wenn du mich quasi zum Zeitpunkt der Releases fragen würdest, dann würde ich auf jeden Fall Uncharted 2 oben ansetzen, weil als ich es gespielt habe damals, hat mich das
war mindblowing.
Komplett umgehauen, wie den anderen auch. Aber wenn ich halt retrospektiv gucke aus heutiger Sicht, dann würde ich da auch Lost Legacy als am wichtigsten nennen. Ja, so. Aber davon ausgehend habe ich noch was Zweites, das hast du gerade auch schon genannt, nämlich tatsächlich The Last of Us. Ich war bei The Last of Us damals mega skeptisch. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, da waren wir noch bei Giga.
Du hast recht, das hatte auch Preview-Probleme.
Daran kann ich mich tatsächlich
das vielleicht mal genauer sagen. Da habe ich gleich noch,
Weil mein Ding war einfach nur, da war ich schon müde von Uncharted. Ich war schon Uncharted müde zu diesem Zeitpunkt und dachte mir, weil ich glaube, Uncharted 3 ist da schon erschienen.
Genau.
Ja, und das hat mir halt schon Spaß gemacht, aber habe ich schon sehr essentiell gemerkt, wie es eins zu viel war. Und ich hatte dadurch, war ich mir sehr sicher, okay, Last Legacy, hier haben wir die gelben Last of Us, hier haben wir die gelben Kanten. Das wird doch exakt das Gleiche, nur mit Zombies. Das war die ganze Zeit mein Gedanke. Last of Us sieht einfach nur exakt genauso aus wie das exakt gleiche Spiel. Skins gewechselt, hier Zombies reingeworfen und das ist es. Da war ich mir wirklich bis zum Release auch sicher und wurde dann echt davon weggeblasen.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie mein persönlicher Eindruck bei Last of Us war. Da müsste ich noch meinen alten Podcast reinschauen. Was ich übrigens, ich habe gestern versucht, noch in verschiedene alte Radio Giga Episoden reinzuschauen, das zu machen.
Gab's ja auch nicht mehr?
Super schwierig, weil du findest, wenn du dich anstrengst, findest du auf der Giga Games Seite die Podcasts.
Ja.
Und dann kannst du das Video starten, was halt in dem eigenen Player ist.
Ja.
Aber du kannst nicht vorspulen. Also, so wie du anfängst zu spulen, dann funktioniert das beim Player nicht. Und die gibt's
auf YouTube nicht mehr, weil der Kanal gelöscht wurde.
Nee, genau. Und auf YouTube gibt's den Radio Giga Kanal jetzt wirklich gar nicht mehr.
Also, um das mal kurz zu sagen. Also, das ist
ein bisschen scheiße. Ich weiß gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, liebe Ikona, aber das ist ja ein bisschen her. Das ist ja
inzwischen was ganz anderes.
Liebe Ströer Entertainment Brands, fuck off, das geht nicht. Gar nicht um meinen Content so. Mein Content habe ich alles gesichert. Mir geht es einfach darum, generell so umzugehen mit kreativen Arbeiten und mit Sachen, die eigentlich durchaus auch für viele Leute wichtig ist. Jetzt gar nicht für die Mitarbeiter, sondern auch für Leute, die es geguckt haben. Das ist so respektlos. Das zeugt von so einem Unvermögen.
Also,
das ist
unglaublich. Ich weiß nicht, warum das bei YouTube gemacht wurde mit dem Radio Giga Kanal, ob das vielleicht wegen Content Strikes war oder sonst irgendwas, weil das passiert manchmal, dass so Sachen im Nachhinein gestrikt werden. Weil auf der Website weiß ich, dass das ja nicht aus böser Absicht passiert, sondern einfach nur, weil immer wieder ein Website-Reboot stattfindet und diese alten Sachen nicht angepasst werden, weißt du?
Es ist halt Fahrlässigkeit und nicht kümmern.
Ja, genau. Also
ist egal einfach.
Aber es ist auch aus geschäftlicher Sicht wirklich egal, weil da kommen ja nur zwei Aufrufe rauf auf diese alten Sachen. Ich selbst habe ganz viele der alten Videos gesichert. Ich würde sogar fast sagen, die meisten.
Auch der Podcast?
Die Podcast hat alle der Severin noch, das meiste.
Ach, cool.
Also nichts davon ist, zumindest soweit ich weiß, so gut wie nichts davon, sage ich es mal so, ist wirklich, wirklich verloren. Und vielleicht kriegt man da irgendwie mal ein Archiv ab. Keine Ahnung. Da weiß ich zum Beispiel nicht, ist das überhaupt erlaubt? Wahrscheinlich eher nicht, weil es sind ja immer noch deren Inhalte.
Ja.
Jedenfalls, Last of Us,
Laune bekommen.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich weiß meinen Eindruck nicht mehr so richtig vor Release, aber ich weiß noch, dass Tobi und David, glaube ich, auf einem Preview-Event waren und super abgeturnt davon wurden, weil die diese Licker-Passage gespielt haben, die erste.
Das war voll legendär.
Und die war mega frustrierend.
Das hat jeder gehasst.
Genau, und das hat ganz viele Spielejournalisten vor den Kopf gestoßen, weil es gibt halt im Spiel auch so diese erste Konfrontation mit den Lickern, die kann halt echt schwer sein. Weil
es ist halt nicht die allererste im Spiel.
Ja,
im Spiel hast du davor schon so ein kurzes Tutorial, wo du im Keller auf die triffst und dir wird das quasi erstmal gezeigt, wie es geht.
Richtig.
Und dann, wenn ich mich recht erinnere, ist das dann die erste große Konfrontation, wo du quasi nicht mehr Gegner in die Hand genommen wirst.
Ja, ja. Und wo du dich eigentlich durchstealthen sollst und ja. wenn die dich einmal kriegen, ist es schwer, von denen loszukommen. Und ja, jedenfalls hat das einfach sau viele Leute frustriert und einen echt schlechten Eindruck hinterlassen. Und ist ja auch überhaupt nicht das, weshalb weshalb Last of Us dann so beliebt wurde.
Last
ja
Legacy. Vor allem
die Story Last war. Of the Legacy. Ja, heute haben wir es mit den Namen. Aber auch das würde ich behaupten, ist ein Spiel, was du in 20 Minuten Preview-Sessions einfach nicht so wahnsinnig gut rüberkriegen
kannst. Da weiß ich nicht, ob ich zustimmen würde.
Ich glaube, da brauchst du vielleicht gute Trailer, aber ich glaube, die Trailer waren gar nicht schlecht.
Also ich glaube, wenn du den Anfang dieses Spiels, nicht den ganz, also doch, wenn du ganz
einfach zeigen würdest, nur den Anfang, da wärst du sofort drin.
Aber würde vielleicht ein bisschen viel spoilern.
Und zerstört.
Aber auch wenn du den Anfang des Spiels spielst, wo du noch mit Joel in der Stadt unterwegs bist und du so die Zwischensequenz zeigst, wie er mit, ich habe die Frauennamen leider vergessen, mit der er da unterwegs ist. Ach,
einfach Ellie?
Nee, bevor Ellie, mit der älteren Frau.
Ach so.
Da habe ich den Namen leider vergessen. Aber wo er mit ihr unterwegs ist und du da ja auch Third-Person-Kämpfe hast und dann zeigst du vielleicht die Zwischensequenz, wo sie auf den, die suchen da ja in so einen Typen und finden ihn dann ja und ne, foltern ihn dann auch ein bisschen, um dann Sachen, verprügeln ihn, um halt Sachen rauszufinden. Ich glaube, Joel bricht ihm den Arm. Und
ach, jetzt weiß ich, welche Stelle du meinst. Ich dachte, wir sind immer noch in der Stadt ganz am Anfang.
Also ist es was? Eigentlich auch. Das ist bevor man da rauskommt.
Trish könnte sein, ja.
Also ich hatte gerade auch Trish im Kopf, aber Trish könnte so sein, ja. Das ist halt, bevor man Ellie trifft. Aber diese Sektion, die zeigt halt A, die ist die, wenn du selbst spielst, dass die Shooter Passagen sehr anders sind als in Uncharted. Mhm. Auch so ein Ding. Es sieht sehr ähnlich aus. Du bist ein Cover, schießt auf Gegner. Das Ballern fühlt sich aber ganz anders an, ja. weil du halt nicht auf 500 Gegner schießt, sondern auf 50, so im Verhältnis. Ne?
Ja, und du ja auch zurückstößt, wenn du getroffen wirst.
Ganz genau.
Ja.
Das ist so ein Ding. Habe ich darüber ein Video gemacht, ein eigenes? Ich glaube schon. Oder einen Blog-Eintrag habe ich darüber. Ich habe darüber einen Blog-Eintrag geschrieben. Oder einen Artikel. Dass halt dieses Gunfeel so anders ist und Gunplay anders ist, weil du halt, wie du sagst, zurückgestoßen bist, wenn du getroffen wirst. Wenn du Gegner triffst, reagieren sie anders. Das ist so, dass sich das Ballern halt sehr anders anfühlt als in Uncharted. Und wenn du das dann kombinierst mit ein paar Zwischensequenzen, wo A, die Härte dieser Welt und die Konsequenz dieser Welt zutage gefördert wird, was ja in Uncharted sehr fehlte, aber auch die Qualität der Dialoge und in welche Richtung sie geht, eben nicht von diesem Haha, Zombie, sondern einem sehr emotionalen und echten Ding einfach dargestellt werden. Wenn du das, glaube ich, so in Kombination gezeigt hättest, wäre es nochmal sehr anders gewesen. Stattdessen halt zu zeigen, hey, hast du Bock, die Instant-Death-Passage zu spielen? das ist schon, da gibt es diverse Fragezeichen,
die ja, man ja. da. Aber wie so gesagt, ich glaube, die Trailer an und für sich sind gar nicht so verkehrt. Ich glaube, die Stimmung wurde da schon gut rübergebracht.
Ja, nee, das kann sehr gut sein, da erinnere ich mich gar nicht dran, tatsächlich.
Aber ist halt auch so ein Fall, das gilt ja für viele dieser Spiele, auch sowas wie Splatoon zum Beispiel. Wobei für viele ist falsch, es sind jetzt nur zwei. Mhm. Aber neue IPs haben es generell schwerer.
Ja.
Also wenn du was Neues machst und bei jetzt
einfach um das Interesse zu wecken, da ist es dann vielleicht weniger, dass du wirklich negativ eingestellt bist.
Richtig.
Meistens hast du einfach das
Interesse. Also hier dieser Preview-Eindruck ne, bei Last of Us hat dann dazu geführt, dass manche Leute eher negativ gestimmt wurden. Aber ansonsten ist es halt eine neue IP und du weißt halt, die haben vorher Uncharted und Spektakel gemacht und das ist jetzt kein Spektakel. Ist das dann ein Rückschritt? Fragezeichen. Und dann nein, natürlich nicht, aber diese Fragen stellt man sich dann.
Ich war gerade sehr, sehr lustig, mir ist eine Parallele aufgefallen, weil gerade Last of Us 2 exakt das Gegenteil macht. Da hast du eine Gameplay-Passage, die alle extrem beeindruckt hat. Und in meinem Fall, da rede ich jetzt nicht von anderen, aber in meinem Fall sind es die Trailer und vor allen Dingen der aktuelle Trailer, der mich da verwirrt zurücklässt. Also halt, nicht der aktuelle Trailer, aber halt auf der von wo ich das Video drüber gemacht habe.
Ach so, wirklich der Paris Games Week.
Genau,
das war im Wesentlichen eine Zwischensequenz ist. Ich würde das ja gar nicht als Trailer bezeichnen.
Ja, es ist eine Trailer veröffentlicht der Zwischensequenz.
Genau.
Wo der es dann war, der dazu führt, dass ich mir so, wo dann einfach nur mein Wissen, dass sie es besser können, mich dazu führt, dass ich mich nicht vom Marketing in irgendeine Richtung beeinflussen lasse.
Ja, das ist ja dann auch ne Kontext und alles da. Aber wie gesagt, da hast du ja ein ganzes Video drüber gemacht. Wo du aber Last of Us 2 erwähnst, ich fand auch ganz witzig, mir mal zu überlegen, was sind denn Spiele, bei denen ich gerade genau diese Gedanken habe. Und da stehen mehrere kurz vor der Haustür. Und eines ist zum Beispiel Crackdown 3, wo halt jeder so denkt, Und also meine Hoffnung ist immer noch, dass das ein mega spaßiges Open-World-Ding wird. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, glaubst du, das wird ein finanzieller Erfolg, würde ich wahrscheinlich eher sagen, nein.
Ich würde sagen, ja, nur wegen Game Pass. Ich glaube, da haben sie so einen Instant-Game, also Instant-Erfolg-Button einfach eingeführt bei Xbox, weil sie nicht mehr Spiele verkaufen wollen.
Ja, du kannst das, ja genau, du kannst ja nicht individuell bestimmen, dass es jetzt wegen genau. dem.
Ja, ja, genau, aber das ist halt, das ist ja das Clevere an diesem Geschäftsmodell, ne? Es kommt ja, halt nicht mehr auf den Erfolg der einzelnen Spieler an, sondern wenn sie am Ganzen des
Game Pass.
Genau, das so führen. Aber das wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das in keinem der beiden Extreme landen wird, sondern ja, Spaß vermutlich. Machen wird. Also das ist das, was ich mir von Crackdown 3 erhoffe, dass es mir Spaß macht. Und das dann werde ich wahrscheinlich jetzt nicht davon träumen nachts, aber ich hoffe halt, dass es mir so spät, dass ich Orbs sammeln kann und dass ich hoch durch die Luft springen kann. Da ist es wirklich, über Crackdown 3 müsste man eine eigene Arbeit schreiben, wenn wir mal einen Podcast machen über Marketing in Videospielen.
Ja, ja.
Weil das hat wirklich, das ist also, fantastisch. Da gibt es nicht, das ein Fragezeichen reicht da nicht aus, da muss ein eigentlich Satzzeichen
das erfunden ist aber, werden. Das ist aber auch der Fall, also was ja eine Seltenheit ist, dass dieses Spiel so lange in Entwicklung ist, dass es durch mehrere PR-Abteilungen und ja. Xbox-Chefs durchgereicht wurde.
Aber ich meine, es hat gerade einen Launch-Trailer bekommen, aktuell. Glaubst du, in diesem Launch-Trailer sieht man einen einzigen Gegenstand, ein einziges Gebäude, das zerstört wird? Kein einziges, Tom. Und ich weiß mir immer, gibt's das jetzt noch? Ich bekomme ganze Zeit Footage, aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was jetzt noch davon drin ist. In diesem Trailer sieht man kein einziges zerstörbares Gebäude, Tom. Das ist doch verrückt.
Ich hoffe, dass Sumo ist, dass die da dran arbeiten, ne?
Bitte?
Sumo Digital arbeitet da dran.
Genau, ja.
Ja. Ich hoffe, die, wenn das jetzt kein so großer Erfolg würde, ich hoffe, denen geht's dann
auch. Ah ja, die gut. machen so viel Kram. Also dadurch, dass das ja auch ein Microsoft-Projekt ist, was Microsoft ja finanziert, sind die, glaube ich, safe.
Okay. Ja, ich hoffe es. Ja, aber Anthem ist auch so ein Thema. Anthem hat mir Spaß gemacht in der Demo. Aber auch da, ich könnte jetzt nicht sagen, mit irgendwie einem gewissen Selbstvertrauen, das wird ein richtiger Erfolg.
Nee,
weil ich habe das Gefühl, dass das mega krasse Skepsis hat, die sich gegen dieses Spiel stellt. Und teilweise sogar fieser als Skepsis, wo Leute halt sehr sagen, das ist ein redundanter Destiny-Klon und es läuft scheiße.
Und es kann sehr gut sein, dass das halt auch im Release genau das ist.
Also. Ja, also die Gefahr ist ja durchaus da. Meine Feststellung war halt in der Demo einfach nur, das Gameplay ist super spaßig. Ja. Also zumindest dieser eine Pfeiler, der stimmt schon mal. Das ist natürlich noch ganz viel drumherum, aber ja, ist auch so ein Ding. Könnte später mal in so einer Liste landen.
Es wird sehr spannend, ja.
Ja, genau. Okay, aber mal um zu einem richtigen
Spiel zu kommen.
Naja, also einem, wo wir das schon beurteilen können, zurückzukommen. Dein Spiel des Jahres 2016?
Ja.
Hitman.
Mhm.
Auch ein klassischer Fall von Marketing-Albtraum, weil absolut. Das war ja das Ding, es ist ein Episodenspiel. Es ist kein Episodenspiel. Es ist ein Episodenspiel. Das hat Square Enix so vermasselt. Das ist ein halbes Wunder, dass das überhaupt dann noch so in der Form rauskam, wie es rauskam. Und auch dann doch noch sein verdientes Lob einheimsen konnte.
Also für mich ist das so das allerbeste Beispiel für dieses Thema allgemein.
Marketing?
Für dieses Podcast, also ja, Marketing, aber auch für dieses Podcast-Thema.
Ach so,
einfach
jetzt hier.
Spiele, wo du halt, ne, du denkst dir so, ja, und dann wirst du einfach, also es ging halt in beide Extreme, weil ich war halt so ziemlich, es ging halt komplett am Arsch vorbei, wenn ich mich richtig erinnere. Und es ist natürlich auch, man muss aufpassen, dass man das nicht falsch in Erinnerung behält, aber so habe ich es mir im Kopf, dass es mir echt egal war, dieses
Spiel. Ihr könnt das jederzeit nachprüfen.
Genau,
wir sind da ja on the record, also es kann auch sein, dass wir uns einfach manchmal falsch erinnern.
Auf jeden Fall. Aber dann hat es mich ja wirklich umgehauen. Wie gesagt, Spiel des Jahres in dem Jahr, wo es rauskam. Und das mag ich bis heute immer noch sehr, diese Entwicklung, wo einfach mir auch gezeigt wird, hey, Marketing ist halt eine Sache, das muss mit dem Spiel wirklich nichts zu tun haben. Ganz oft, und das ist bei vielen dieser Spiele, die wir aufgelistet haben, ist das zentrale Problem, dass die Leute, die fürs Marketing verantwortlich, selbst nicht so ganz verstehen, was das Spiel ist.
Gerade wenn es um innovativere Titel geht.
Ja.
Oder Titel, die generell ein bisschen was anderes
machen. Das ist halt durchaus in dem Kontext, in dem Genre, in dem es wieder gibt, ist es ziemlich innovativ. Dass es halt so fast schon ein Open-World-Sandbox-Spiel ist. Also es ist auf jeden Fall ein Sandbox-Spiel. Und wenn du an einen Sandbox denkst du halt an GTA oder an Spiele dieser Art, ist eigentlich der klassische Begriff, wie du die bezeichnest. Aber dass du hier halt ein missionsbasiertes Spiel hast, wo du dann auch eine Sandbox hast, was also auch Open World Open-World-Features nutzt und Säulen des Open-World-Genres, das ist sehr schwer zu kommunizieren auf jeden Fall. Gerade weil du natürlich im Marketing dich dann halt gerne auf Geschichte konzentrierst. Ne? Du brauchst halt dieses eine Thema. Da, wenn du dir, guck dir Hitman Absolution an. Hitman Absolution ist unglaublich viel einfacher und besser zu vermarkten. Da hast du halt dieses Ding. Agent 47 muss sich gegen seine Agency wehren, ist auf einem Rachefeldzug für seine Händlerin, die er selbst umbringen musste. So, und da hast du so viele Bilder, dass du die Verbindungen, das ist so ein Tarantino-Ding, du hast diese starken
James Bond.
Ich würde eher auf Tarantino gehen, weil es halt dieses sehr übertriebene, dieses sehr bösartige oftmals war. Also das war ja so ein
zynische.
Spiel. Ja, zynisch ist das richtige Begriff. Das war extrem zynisch, Hitman Absolution. Und das lässt sich halt wunderbar vermarkten. Während Hitman hat ja dieses Thema nicht. Also in Hitman kannst du halt nicht diese Atmosphäre, dieses Story-Thema als Zelt drüber spannen, wo dann alles drunter läuft, sondern du musst eher auf die spielmechanische Ebene gehen. Und das ist viel schwieriger und deswegen lief das halt immer so unter ferner liefen Hitman. Es war so, ja, hier hast du dann halt einen Hitman und ja, also jetzt, wo er sich gerecht hat, ist es ein Reboot. Ich dachte immer, das wäre ein Reboot, weil was sie ja gemacht haben ist,
als Hitman hieß.
Es heißt Hitman. B, du siehst ja in den Trailern einen jungen Hitman. Der ist ja jünger gewesen in dem Trailern und auch in der Mission, die gezeigt haben, weil es halt in der Intro-Mission, die spielt halt irgendwie 10, 15, 20 Jahre vor dem Rest des Spiels, wo er eben der Agency beitritt und so Probemissionen macht zwei. Das sind die Tutorial-Missionen. Aber das wurde nie so wirklich kommuniziert, warum der da dann so viel jünger aussieht. Und deswegen war ich dann davon überzeugt, okay, das ist anscheinend ein Reboot. Aber ich habe dann erst so beim Spielen mit, das ist ein Sequel. Ist auch egal, weil es halt nicht wirklich eine Verbindung groß hat. Also durch Hitman 2 war sonst dann schon, da hat es dann sehr konkrete Verbindung. Aber im Grunde ist es egal. Und dann steht halt das Marketing da und denkt sich, ja, ist halt ein Episoden. Du kannst Leute töten. Enter a World of Assassination. Wir haben einen Online-Modus.
Stimmt, das war auch noch das Ding, wo du diese Weltkarte gesehen hast und man sehr verwirrt war, was genau das soll. Genau. Ja, das gab's wirklich mal. Dass du so gedacht hast, was ist denn dieses Spiel?
Ja.
Und dabei hätte man es sehr viel straightforward vermarkten können.
Ja.
Und man hätte, eigentlich ist das so die Art Spiel, die ein sehr verspieltes Marketing braucht.
Mhm.
Weißt du, sie machen ja gern, haben sie auch bei Hitman 2 gemacht, ihre Trailer, wo so eine relativ ernste Stimme einen da durchgleitet, eher wirklich wie so ein Händler, der einem den Auftrag erklärt.
Mhm.
Und ich glaube, du kannst auch genau die Schiene fahren, aber brauchst noch eine ordentliche Prise Humor dazu. Eigentlich, was sehr gut ist, sind die Trailer, wo Sean Bean spricht. Das ist genau die Art und Weise, wie man Hitman vermarkten sollte.
Das hat auch Hitman 2 verkackt. Hitman 2 war ja auch so, da war ich auch nicht drauf gehypt. Weil das hat auch Warner einfach verkackt, weil du diese Trailer einfach hattest, wo die einfach dann, ich bin der Hitman. So, dafür spielt niemand dieses Spiel. Und dann hast du halt dann aber nach Release oder knapp zum Release dieses Sean Bean-Trailer, wo Sean Bean mit so dieser Flamingo-Maske dasteht.
Ja, genau.
Und das ist halt das, wofür man Hitman spielt. Und ich verstehe halt nicht, warum sie das nicht noch ausdrücklicher machen. Aber natürlich wusste ich da bei Hitman 2 dann schon, das wird
ja, da kannte man halt.
Das
ist ja auch das Ding, du hast ja Absolution schon erwähnt, das spielt sicherlich auch eine Rolle bei dem 2016er Hitman. Absolution ist unter Fans halt nicht sehr beliebt.
Ja.
Und dementsprechend hat das Vertrauen in IO vielleicht auch so einen Knacks bekommen zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie so diese finanzielle Kurve ist, aber war es sofort bei Episode 1 so, dass die Leute dann gesagt haben, oh hey, doch kann er richtig was.
Boah, das weiß ich. Ich habe da tatsächlich die große Meinung gar nicht mitbekommen. Bei mir war es ganz konkret durch Giant Bomb. Das weiß ich noch genau.
Hm.
Weil die es war bei denen auch Spiel des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben halt unglaublich viele Livestreams dazu gemacht. Die haben sich Features einfallen lassen, wo sie einen Hut hatten und dort dann verschiedene NPCs in der Map aufgeschrieben haben, verschiedene Gegenstände und verschiedene Orte in der Map und dann musstest du drei Sachen ziehen und dann musstest du quasi den NPC mit dieser Waffe in diesem Raum killen. und wer das dann am effektivsten schafft, der Hitsmess haben sie das genannt, weil sie das zu Weihnachten gemacht haben. Und das ist halt eine super clevere Idee gewesen und sowas haben sie halt das ganze Jahr über gemacht und hatten da so viel Freude mit auf so vielen unterschiedlichen Arten, dass ich dadurch dann so, oh warte mal, das scheint was zu sein. Und da habe ich natürlich selbst gespielt und das dann halt auch so wertschätzen gelernt. Aber wie leider also wie der denn große, ob das dann sofort war oder ob das ein paar Episoden gedauert hat, das kann ich leider gar nicht sagen. Ich vermute aber, dass es sofort war, weil Paris so eine der besten Maps
des Spiels wirklich war. Ja, Paris war eine super erste Map, ja. Gut, okay. Hast du noch was?
Ich würde mal auf eine Serie gehen, die ich sehr, sehr gerne mag. Das ist eine meiner Lieblingsserien sogar, wo jeder weiß, wie sehr ich auf ihre Rückkehr hinarbeite und hinträume, nämlich Splinter Cell. Um konkret zu sein, Splinter Cell Blacklist, den immer noch aktuellsten Teil der Reihe. Splinter Cell Blacklist litt unter einem sehr ähnlichen Problem wie auch Hitman. Eins von einer Marketing-Variante. Es folgte nämlich halt auf Splinter Cell Conviction. Und Splinter Cell Conviction ist erneut dieser Traum von einem Marketing für ein Spiel, weil du hast halt diesen ganz zentralen Plotline, du kannst es vermarkten an Fans, du kannst es vermarkten an Neulinge, du kannst es vermarkten an die, die noch nie gehört haben und 24 mögen. Es ist einfach so ein Ding, hier, das ist eine geile Fantasie, ein Geheimagent, der ist, was ist ja auch wie bei Admin Absolution tatsächlich von der Story her, der gegen seine alte Agency kämpfen muss und hier so ein Badass ist und dann mit so Alltagsgegenständen sich gegen diese super ausgerüsteten Geheimagenten wehren muss. Super coole Fantasie. Und dann hast du Blacklist, wo es halt, das ist wie vorher.
Das ist wieder normales Splinter Cell.
Ist wieder wie vorher. Und übrigens, der zentrale, der Hauptcharakter ist immer noch Sam Fisher, sieht aber 20 Jahre jünger aus und hat einen anderen Sprecher. Mhm. Und da denkst du halt so, hä? Was? Und übrigens, du kannst auch einfach alle kaputtballern im Third-Person-Modus. Das war ja das Ding. Es war ja ein Conviction ist ja auch sehr actionlastig gewesen. Aber in Blacklist hattest du dann auch im Marketing einen ziemlich großen Fokus auf, da kannst du halt einen Luftschlag anfordern. Und das ist jetzt nicht so das, was du unbedingt mit Splinter Cell verbindest. Es hat dann ja auch in seiner einer, ich weiß nicht, ob es der erste Gameplay-Walkthrough war, aber einer der ersten, wo er am Anfang des Spiels halt irgendwo, ich weiß nicht, ob es Afghanistan ist oder der Irak oder so, irgendeine halt Kriegszone unterwegs ist, in einer sandigen Kriegszone, wo er dann halt gegen Soldaten wirklich kämpft, was halt erneut sehr nicht das ist, was man von Splinter Cell kennt. Und natürlich war das exakt das Gegenteil von dem, was Fans von der Serie wollten. Conviction ist unter den Fans sowieso schon nicht sehr beliebt, weil es halt so sehr wegging von dem zentralen Stealth-Aspekt und das sehr verwässert hat. Und dann sah halt Splinter Cell Blacklist so aus, als ob es das nochmal, also ob es noch mehr auf die Schiene geht. Und dazu dann auch noch den zentralen Charakter verwässert mit Sam Fisher. Zweiteres hat es auch gemacht. Das hat Sam Fisher sehr verwässert. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber für mich ist Splinter Cell Blacklist gemeinsam mit Chaos Theory der beste Teil der Reihe. Chaos Theory ist nochmal einen Zacken besser, auch weil es so beeindruckend war also damals. Aber Blacklist ist ein unglaublich gutes Stealth-Spiel. Womöglich, also eines der besten Stealth-Spiele aller Zeiten, würde ich behaupten. Denn es hat halt tatsächlich diese Baller-Sektion. Beziehungsweise, du kannst halt immer ballern, wenn du willst. Habe ich aber nie gemacht. Aber es erlaubt dir halt, es hat ja diese Playstyles. Ghost, Panther und dritte irgendwas. Also das eine ist halt, Ghost ist halt, mach's gar, also am besten gar nicht mit Leuten interagieren, die sollen dich gar nicht sehen, auch nicht ohnmächtig hauen oder sonst irgendwas. Und Panther ist dann halt dieses, wenn ich mich recht erinnere, du haust dich halt ohnmächtig und wirst nicht gesehen, aber erledigst sie trotzdem. Und dann gibt's halt das ganz Offensive. Deswegen, du kannst es halt machen, aber wenn du es dann halt spielst, wie ein früheres Splinter Cell, dann hast du all die Werkzeuge dafür und es ist aber viel intuitiver, es steuert sich besser. Das weiß ich noch genau, das erinnert mich halt so ein bisschen an Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, dass sich das Bewegen in diesem Spiel sehr gut anfühlte, wie du über Dinge, also Sam Fisher wurde sehr agil, das war halt auch ein großes Gegenteil zu den früheren Teilen, weil wenn du dich noch erinnerst, wenn du ja vor irgendwie Kanten standest, wo du hochklettern kannst, dann musst du ja fast schon wie in einem der ersten Tomb Raiders so still stehen und dann hast du so die Leertaste gedrückt, dann ist er so straight nach oben, hat sich so hochgezogen. Es war sehr undynamisch, würde ich mal sagen. Und das ist halt hier was sehr anderes gewesen.
Ja, sehr viel moderner auch in der Hinsicht. Ja, bei mir ist so das Ding, dass wie ein richtig gutes Stealth-Spiel Splinter Cell Blacklist so einen extrem blassen, fast nicht vorhandenen Fußabdruck hinterlassen hat, weil es hat sich auch an der Spielindustrie vorbeigestellt, weil es jeder so ein bisschen ignoriert hat. Und ich habe es ja neulich auf dem PC nochmal angeschmissen.
Ja.
Und dann da die erste Mission
nochmal. Das sieht immer noch super aus.
Ja, da kannst du ja die richtige Auflösung richtig hochschauen. Das ist ein richtig toll aussehendes Spiel, würde sehr profitieren von Xbox Backwards Compatibility und Upscaling, falls das da möglich ist, keine Ahnung.
Ist leider immer noch nicht rückwärts kompatibel.
Ja, Aber freust du dich auf das auf der letzten E3 angekündigte?
Es war, wie du schon sagst, es war so stealthy erneut, dass es an uns vorbeigeschlichen ist. Ja, es, ich bin halt, ich frage mich sehr, wo sie halt hingehen mit der Reihe, denn Blacklist war ja ein riesiger Misserfolg. Blacklist war ja unglaublich teuer.
Also momentan sieht es aus, als ob sie nirgendwo hingehen.
Naja, also, wir wissen ja, dass was kommt. Also das hat ja auch Yves Guillemot auch schon gesagt, dass die Serie nicht tot ist und dass eine Serie ja, gearbeitet wird. Ja, in
Wildlands was.
Ach, komm mal auf. Warum machst du mich so fertig? wir wissen, dass da noch irgendwas kommt. Und die Frage trigger mich nicht! die Frage ist halt, wo sie damit hinwollen, weil Blacklist dieser krasseste Misserfolg war. Es ist halt so ein bisschen das Resident Evil 6 von Ubisoft gewesen. Nur halt weniger erfolgreich als Resident Evil 6, weil Resident Evil 6 sich immer noch wahnsinnig gut verkauft hat bei Capcom. Und das hat Blacklist nicht, aber es war trotzdem ein unglaublich aufwendiges, teures Spiel, wo Jade Raymond mit ihrem Studio ewig dran gearbeitet hat. Und dann ist es halt, was ja auch dazu kam, so am Ende der Konsolengeneration gedroppt, wo alle schon längst mit Augen auf Xbox One und PS4 waren und auf diese Grafikhammer. Und dann kam halt ein sehr hübsches 360 PS3 PC-Spiel raus, was aber halt in der Konkurrenz natürlich da nicht mithalten kann mit dem, was man schon gesehen hat von nächsten Generation. Und das war halt insgesamt das dann sehr, sehr schade. Ich glaube tatsächlich, ein Remaster würde da total viel Sinn geben, weil sehr viele Leute verpasst haben. Genau. Ich glaube, das Remaster, und das wäre sehr schade für den neuen Sprecher, aber ich glaube, es würde auch eine Möglichkeit geben, einen Remaster mit Michael Ironside zu machen. Weil das würde tatsächlich einen Teil der geschichtlichen Probleme schon lösen, wenn man das Charaktermodell wieder überarbeitet und den wieder älter macht. Weil es ist auch erneut ein Sequel zu den anderen Teilen. Es ist ein direktes Sequel. Es kommt Grimms dort hier, kommt vor, kommt Charaktere aus den alten Teilen vor. Nur halt Sam Fisher sieht einfach aus, als ob er 20 Jahre jünger ist. Das ist total weird.
Das ist aber in Videospielen tatsächlich einfach manchmal so.
Das ist wirklich so. Das wird auch bei dem, wenn dann Next-Gen-Version davon kommt, wird ja auch so sein. Gerade weil ja dieses Charaktermodell dann viel realistischer aussieht. Wobei sie das in Wildlands sehr gut hinbekommen haben, muss man sagen. In Wildlands sieht Sam Fisher sehr nach Sam Fisher aus, den man aus Chaos Theory und Double Agent kennt. Ja, deswegen, also falls ihr Splinter Cell Blacklist nie gespielt habt, weil es einfach so egal wirkte, spielt es mal. Gerade wenn ihr auf Stealth steht, ist es einer der besten Ableger dieses Genres und mit Chaos Theory zusammen sogar der beste Teil der gesamten Reihe.
Musst du vielleicht mal ein Video zu machen, Robin?
Tatsächlich, ja. Fände ich super muss gut. Ich halt dringend nochmal durchspielen dafür, weil ich hab's halt auch seit Release nicht mehr durchgespielt.
Ja, stimmt. Das ist jetzt ja auch 2011 war oder so.
Ich glaube, es war 13.
Stimmt, das kam ja, ich hab's ja so das erste Mal auf der Wii U gespielt, fällt mir gerade ein. Also es muss 2012 oder 2013 gewesen sein.
Ich meine mich noch zu erinnern, wie ich das als wir auch in Köln auf der Gamescom waren mit Giga, da wollte ich es mir kaufen in Köln.
Ach so.
Und dann kam ja Ende 2013, ein paar Monate später, die Konsolen raus. Deswegen, das war halt sehr, sehr knapp davor.
Ja, stimmt. Ja, auf der Wii U war das technisch nicht ganz so sauber.
Da hat es diese krassen Ladezeiten gehabt. Hat
mega lang geladen.
Genau, ja. Ja, wenn ihr es könnt, holt euch die PC-Version.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich die beste. Okay, also ich habe noch ein paar Titel. Ich weiß nicht, ob wir zu allen kommen müssen.
Wie lange gehen wir denn?
Wir sind jetzt schon über einer Stunde. Also ich würde jetzt gar nicht so wahnsinnig.
Soll jeder noch einen machen?
Sure.
Ich sei denn, du hast jetzt welche, also wenn du mehr möchtest,
können wir auch. Naja, es gibt auch noch welche, zu denen habe ich mir jetzt nicht mehr Notizen gemacht, weil die mir so eingefallen sind als Spiele, die schon so in die Kategorie passen, wo ich persönlich aber zum Beispiel einen anderen Bezug zu habe. Aber ich habe eins, was, glaube ich, persönlich nur für dich und vielleicht die Giant Bomb-Leute gilt. So von wegen, ist eigentlich, dachte man sich vorher, was soll das denn werden? Und dann dachten sich auch das im Nachhinein eigentlich die meisten Leute, was soll das denn?
Ich glaube, ich weiß, was du sagst.
Banjo-Nuts.
Ja! Ich hab's gehört.
Banjo-Kazooie.
Ja, Mann.
Weil da der letzte Teil ja nun mal einfach immer noch sehr unbeliebt ist.
Ja, absolut.
Aber witzigerweise, der Matt Lees zum Beispiel von Cool Ghosts, der mag das Spiel auch super gern und ist so einer, der sagt, das macht doch super Spaß.
Es ist halt ein super gutes Videospiel. So, ja. Wenn man alles sich wegdenkt, wer sind die Charaktere, wo ist es draus erwachsen, einfach nur das Spiel nimmt, es ist wirklich ein phänomenales Videospiel, ein sehr einzigartiges Videospiel, weil es halt nicht so viele Dinger gibt, was so dich freiförmig mit der Welt interagieren lässt. Aber es kann sich halt natürlich, es löst sich natürlich nicht von seinem Erbe. Ganz im Gegenteil, es geht ja sehr offensiv damit um. Und ich bin halt jemand, ich nehme das halt dann nicht so ernst und ich finde das halt super lustig. Ich finde halt den Anfang dieses Spiels wirklich super lustig, wo ein übergewichtiger Banjo einen geraden Weg entlang geht und der Narrator, diese Bildschirmcharakter, vor dir hunderte Puzzleteile spawnt, die dann sagt, oh, du magst wohl sammeln, na? Dann sammel doch mal ein bisschen, das scheint dir so gut zu gefallen. Das wollen auch die ganzen Gamer haben. Hier, sammel doch mal. Und dann läufst du halt mit dem übergewichtigen Banjo mit 1 km/h einen geraden Weg entlang und die alte Banjo-Kazooie-Musik startet und du sammelst ein Puzzleteil nach dem anderen ein und dann kommt die wieder mit und sagt, nee, das finden Gamer heute scheiße. Mach den ganzen Scheiß mal weg. Das finde ich halt super. Also neu, das ist so viel Selbstbewusstsein. Banjo-Kazooie, Nuts and Bolt ist das Doom der Collected von Jump'n'Runs, würde ich sagen. Der Banjo ist der Doom-Guy, das kann man wirklich so sagen.
Ja, es ist ja so schön, weil es ja aus dieser Idee auch heraus entstanden ist, dass es Rare halt krass übertrieben hat. Also bei Banjo-Tooie gibt es ja schon Leute, die sagen, das ist schon nicht mehr so gut wie der erste Teil. Das wurde dann in
Donkey Kong noch weiter.
Und in Donkey Kong 64, ne? Genau, ja. Ist es dann das Extrem, wo alle Leute sagen, das ist einfach nur noch Sammeln des Sammelns willen, ja. Das macht keinen Spaß mehr. Ja. Und das nehmen sie ja auf die Schippe.
Ja. Und halt, sie nehmen es halt nicht mit dem Augenzwinkern auf die Schippe.
Nee, gar nicht.
Sondern sie nehmen
es mit dem Presslufthammer auf die Schippe. Es ist vor allem, kommt es halt so rüber wie, du magst sammeln in Videospielen. Und zeigt dann so mit dem Finger auf dich und stößt dich mit dem Stock.
Ja, ich würde halt behaupten, wenn sich die Game Wars alle nicht so ganz ernst nehmen würden, dann würde das auch nicht so schlimm ankommen.
Ich glaube, es bräuchte einen Banjo-Kazooie 3 und dann auch würden die Leute wahrscheinlich Nuts and Bolts vielleicht ein bisschen fairer betrachten können. Aber ich finde es gar nicht so unwahrscheinlich, dass es einen Banjo-Kazooie 3 geben wird. Ich finde, Microsoft ist auf einem Pfad, wo das mega helfen würde.
Es stimmt. Wer würde es entwickeln als Problem? Weil Rare will es ja nicht. Ne? Es ist ja, wir wissen ja mittlerweile, dass Microsoft von dem, was öffentlich immer gesagt wurde, nicht nur von Microsoft, sondern auch von Rare selbst, dass halt nicht Microsoft denen verboten hat, daran zu arbeiten, sondern dass halt die Leute, die bei Rare gearbeitet haben, einfach diese Spiele machen wollten.
Ich finde auch viel, mir persönlich gefällt auch viel mehr, dass sie Sea of Thieves gemacht haben.
Auf jeden Fall. Ja. Aber klar, also.
Ich hätte jetzt auch nichts dagegen.
Warum nicht irgendwie ein Studio wie, weiß ich nicht, die Macher? Warum
The Coalition.
Coalition oder die Macher von ReCore. Warum lässt man die einfach Banjo-Kazooie machen?
Ich finde das so geil.
Gears of Kazooie.
Es fängt auch an wie ein Gears of War Trailer, aber wird dann Banjo-Kazooie.
Gears Pop,
Nuts and Bolts 2 wegen Gears. Ja, also das war noch so eins, was ich hier eigentlich nur so am Rande stehen hatte.
Es wird ja, The Initiative gibt's ja, wir wissen ja noch nicht, was die machen. Vielleicht haben sie ein 600-Mann-Team für Banjo-Kazooie 3 gemacht. Wer weiß
das schon. Das ist ein Service-Spiel. Oh Gott. Okay. Shadow of Mordor wäre noch eins, was ich
tatsächlich. Oh, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
Das war nämlich das Ding, eine Lizenzverwurstung, sah auf den ersten Blick einfach aus wie ein Assassin's Creed-Klon. Und erst in erweiterten Preview-Eindrücken, da habe ich mir tatsächlich auch ein altes Giga-Video angeschaut, nämlich auf der Gamescom 2013 oder auch 14, weiß ich jetzt gar nicht
mehr. Rauskam, es kam 14 raus.
Ja, ich war es dann noch auf der Gamescom 2014, wo Tobi über Shadow of Mordor geredet hat. Aha. Und in diesem Video sagt er selbst, vorher konnte ich nichts damit anfangen, erst jetzt habe ich es verstanden. Erst jetzt haben sie mir das Nemesis-System und so gezeigt und gezeigt, was das kann und so. Und ich habe es wirklich, es hat Klick gemacht und es ist nicht mehr so dieses Wegwerfding, dieser Assassin's Creed-Klon, als den man es abgestempelt hat. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist bestimmt schwer zu verkaufen.
Voll.
Wenn ich dieses System hätte und ein Spiel, was sonst halt auch wirklich aussieht wie Assassin's Creed, mir persönlich ist es ja immer noch zu viel Assassin's Creed. Und Batman, das ist ja diese Mischung aus den beiden Sachen. Wie du dieses neuartige Nemesis-System nach außen trägst und die Dynamik dessen auch.
Ich glaube, du hättest halt noch früher einen noch größeren Fokus drauflegen müssen.
Ja, vielleicht.
Aber das ist halt auch so ein Ding, so hindsight is 2020, ne? Woher hätte Warner wissen sollen, dass das, du kannst vorher nicht einfach erraten, was das ist, was die Leute packt und was.
Ja.
Ne, ich meine, guck mal, weil da, als das dann rauskam, hat die ganze Industrie gesagt, es wird in 2 Jahren gibt es nur noch Spiele mit Nemesis-System. Ne? Das ist so ein offensichtliches, das wird jeder nachmachen. Gab es das noch einmal? Ich glaube nicht. Ich glaube also in der Nachfolger natürlich, genau. Aber
irgendein Spiel hatte so ein ähnliches System. Es liegt mir auf der Zunge.
Ja.
Oh, fuck. God damn it, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Es gab in den letzten Jahren ein Spiel, was wirklich ein System hatte, was sehr an Nemesis.
Irgendwas klingelt da bei mir auch, aber ich habe keine Ahnung, welches es war. Aber es ist ja nicht mal ansatzweise, hat es ja die Position eingenommen von dem, was man erwartet hätte, die es sich einnimmt. Und die Antwort darauf ist, glaube ich, auch einfach, okay, es ist halt auch nicht so allgemeingültig genial, wie man dachte, wie man am Nachfolger sehen kann. Es hat eine erweiterte Version dieses Systems und es ist komplett eingestürzt. Dieser ganze Turm, dieses Kartenhaus ist einfach unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen, weil Shadow of Mordor halt so vielleicht dann versehentlich genau diese Balance geschlagen hat, dass es halt nicht zu unübersichtlich wurde, dass du nicht so viel mit Managen der ganzen Gegner und sowas beschäftigt warst, sondern einfach genau genug noch durch die Welt rennen konntest, aber dann oft genug, aber nicht zu oft auf coole Orks trafst. Und das hätte man halt von Anfang an kommunizieren können, klar, aber würde ich niemandem Vorwurf machen, dass es nicht.
Ich auch nicht.
Weil ich glaube auch, das ist so ein Ding, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Marketing-Team nicht genau wusste, was das ist, dieses System. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so wirklich von Anfang an klar war, wo das, was das mal werden soll. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob das Marketing wirklich schon wusste oder ob die einfach gesagt bekommen haben, naja, es gibt halt für cool aussehende Orks. So. Vielleicht war das ja alles, was sie wussten. Das war ein bisschen
weiter. Ja, das stimmt. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau an die Trailer an und für sich erinnern. Aber an und für sich, wenn du halt ein Herr der Ringe-Lizenzspiel hast, dann gehst du ja auch eher auf die Herr der Ringe-Action-Szene-Schiene.
Und auf die Geschichtsebene, wie unsere Spinne ist jetzt eine Frau.
Das ist ja der Part, der bei Shadow of Mordor und seinem Nachfolger einfach übelst aufs Maul fällt.
Meine Fresse.
Ja, aber würde ich auch niemanden Vorwurf draus machen. Ist aber einfach auch so ein interessantes Beispiel dafür, wie schwer Innovation zu verkaufen ist. Es geht einfach ganz oft nicht. Und dafür braucht es dann eigentlich wirklich die spielenden Journalisten oder heute auch die Influencer, die dann das herausstellen können.
Auf jeden Fall. Ich hätte dann noch ein letztes. Mhm. Ich habe noch ein, zwei auf der Liste, aber ich glaube, eines, was ich mir am ehesten aussuchen würde, wäre Prey. Und zwar der Reboot von Prey.
Oh.
Weil ich erinnere mich, das ist auch so ein Ding, wo ich keine negative Emotion zu hatte, was mir aber komplett egal war. Und zwar, weil erneut, das ist vielleicht so ein Ding bei Bethesda, dieses Marketing überhaupt gar nicht umfasst hat, was das Spiel ist. Kein bisschen. Ich erinnere mich noch genau, wie ich dieses Spiel gespielt habe, die Vollversion. Und dann da, warte mal, ist das ein Bioshock-Ding? Kann ich hier durch die Station und herlau? What the fuck? Ist das ein Deus Ex-Spiel? So, und dann war es das. Ne? Es ist ja eine Immersive Sim, wie dieses Genre gerne mal genannt wird. Und das war mir überhaupt nicht mal ansatzweise klar, dass es so ein Spiel ist. Ich dachte halt, es ist so ein Horror-Ding. So, du rennst da durch eine lineare Station und ab und zu springen dir schwarze Headcrabs entgegen, die sich als Tasse tarnen. So, ich dachte, das ist halt Prey. Und dann spielst du dieses Spiel halt eine Stunde und denkst dir so, wie inszeniert sich das denn? Holy shit, was ist dieser Anfang? Der ist ja sensationell. Was ist diese Musik? Und B, ist es dann einfach eine Immersive Sim. Und das ist halt ein Publisher so sehr am Spiel vorbei vermarktet. Das habe ich selten gesehen in den letzten Jahren.
Ja, so ein bisschen, also nicht komplett vorbei, weil ich habe das, im Kopf ist mir noch der Fokus auf die Mimics.
Genau, aber das ist ja im Spiel kein großer Fokus.
Nee, jetzt nicht der große Fokus, aber es ist ein cooles Element aus dem Spiel, was sie sich halt rausgepickt haben und gesagt haben, lass mal da drauf ein bisschen gehen und so halt auf diese Horror-Atmosphäre. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr so groß, was meine Gefühle vor dem Release von Prey waren.
Ich garantiere dir, dass du keine hattest.
das weiß ich nicht, weil ich mag ja Arcane super gern, weißt
du? Sure, ja, klar.
Und ich glaube, das allein reicht dann schon, damit ich zumindest aufhorche.
Ja, also ich glaube, das war dann halt auch der Grund, warum das dann ja immer noch so ein bisschen Fuß gefasst hat. Es war ja kein großer Erfolg, es hat sich ja nicht gut verkauft. Ja, aber ich glaube, wenn es jetzt ein richtiger, krasser Misserfolg gewesen wäre, dann hätte es nicht noch einen großen, fetten Mooncrash, heißt glaube ich, DLC bekommen, was ja so ein bisschen Roguelite ist. Und danach noch eine fette VR-Update, oder ich weiß nicht, wie fett das ist, aber halt ein VR-Update, wo es erneut neue Inhalte für VR bekommt. Wenn das halt so ein kompletter Flop gewesen wäre, hätte es das nicht bekommen. Natürlich, wenn es ein Riesenerfolg gewesen wäre, hätte es ein Sequel bekommen einfach, klar. Aber es war halt auch nicht dieser Mega-Flop, weil ich glaube, dass ein klassischer Fall von Word of Mouth ist. Weil es halt dann ein paar Leute gespielt haben und sagten so, wow, hey, das kann was. Und ich mag das Spiel ja wirklich gern, finde aber, dass es ja im letzten Drittel echt auseinanderfällt. Also, das fällt ja wirklich krass auseinander, wo so die ganzen Gameplay-Säulen, die es die ersten, 10 Stunden tragen, einfach nach und nach verschwinden, bis sie gar nicht mehr da sind.
Ja, es wird halt so ein Spiel, was du in seinen letzten Stunden einfach abarbeitest.
Abarbeitest, ganz genau. In einer ganz großen Fetch-Quest wird es im Grunde. Ja. Und das ist halt echt bitter. Aber es gibt Leute, die das, die selbst darüber sehr gerne hinwegsehen und die das Spiel halt wirklich lieben. Ich kenne also die Journalistin Danielle Riendeau, heißt sie, von, die war bei Waypoint. Doch, die ist immer noch bei Waypoint. Das ist eines ihrer Lieblingsspiele der letzten Jahre. Und die hat da sehr ausführliche und interessante Artikel drüber geschrieben und auch Podcasts drüber produziert, wo sie das erklärt, wieso eben. Und da berichtet sie halt darüber, wie es auf einer Storytelling-Ebene was sehr Einzigartiges, nicht was Einzigartiges, aber sehr die Grundstärken einer Immersive Sim halt ausnutzt, weil es, dass es halt eine wahnsinnig atmosphärische und real wirkende Geschichte erzählt über Gegenstände, die platziert sind, über Audiobooks und über Environmental Storytelling. Und B, dass es dir halt diese Freiheit bietet. Und das ist das, was viele von uns gar nicht wirklich bemerken werden, weil du musst es nicht machen. Also du kannst dieses Spiel als Stealth-Spiel spielen, du kannst mit deinen Alien-Superkräften arbeiten, aber du kannst halt auch mit dieser Glue-Gun wirklich ganze Level-Passagen überspringen und überklettern. Und zwar ganz bewusst. Das Spiel hat dir bewusst Werkzeuge an die Hand gegeben, womit die Entwickler nicht mehr genau abschätzen können, was du damit machst. Und das ist eine wahnsinnig mutige Entscheidung, weil das ist halt kein Versehen. Ne? Das ist, Kane sagt nicht, oh, hier kannst du mit der Waffe hin, wir haben eine Waffe gebaut, wo du überall mit hin kannst, dann kannst du die Sachen überspringen, die wir gebaut haben. Nee, die haben dir Werkzeuge in Hand gegeben, wo sie selbst nicht absehen konnten, was damit passiert. Und das finde ich absolut großartig. Ja.
Das ist so ein bisschen so ein Arcane-Ding, weil auch die Teleportnummern in Dishonored haben, führen teilweise zu sehr absurden Situationen, wo Spieler auf Ideen kommen, die du jetzt nicht sofort im Kopf hättest. Ja, und ich glaube, die Tatsache, dass es halt Prey war,
das kommt dazu.
Ist auch eigenartig. Ist auch heute noch eigenartig.
Klar, also
es hat eigentlich keinen Grund, Prey zu heißen.
Prey 2 ist ja dieses mega beliebte, ist eines der so der berühmt-berüchtigsten gecancelten Spiele.
Ja.
Ne, weil das ja wirklich diesen ausführlichen Gameplay-Passage dann später bekommen hat. Durch Eurogamer war es, glaube ich.
Genau, von Chris Pratt.
Genau, der Brett. Da einen ausführlichen
Brett. Nicht okay. Pratt.
Okay.
Leicht zu verwechseln.
Ja, wo es sehr ausführliches Gameplay dazu gibt. Und vorher gab es ja diesen sehr ausführlichen Cinematic-Trailer im Gameplay-Style, was dann auch wieder eine sehr gut verkauft. Da geht es oft hin beim Marketing. Das ist halt diese sehr schnell zu verstehende Fantasie.
Genau,
du bist im Grunde ein Bounty Hunter. Ne? Du bist dieser Star Wars, ich wollte gerade Babo Fett sagen.
Babo Fett.
Wie heißt er noch?
Wissen, wo der Babo ist. Boba Fett.
Babo Fett. Du bist halt Boba Fett. So, das ist die Fantasie und jeder weiß sofort, was es ist und jeder hat sofort seine Träume, die er damit verbindet.
Ja.
Prey hat das nicht. Also das neue Prey. Prey ist dann halt ein Horrorspiel in der Space Station.
Na, vor allem auch mit diesem Stil, der so ein bisschen in einer Zeit festgehangen ist. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahrzehnt es genau war.
Nee, ich wollte gerade diesen architektonischen Stil beschreiben, aber ich.
Also Art Deco ist das, was
Art Deco, vielen Dank.
BioShock macht, aber ist das das,
was ist das nicht?
Prey macht?
Fuck, okay. was Prayer macht, es hat ja einen zentralen Artstyle, aber die unterschiedlichen Stationen haben ja auch unterschiedliche architektonische Stile, was mir auch sehr gut.
Ja, es macht sehr viele smarte Sachen. Ich liebe ja auch nach wie vor die Haptik dieses Spiels, weil einfach alles so gut dargestellt wird. Aber das noch mal komplett anderes Thema, aber ich würde es auch dazu zählen durchaus. Ja. Also gerade, weil es eben doch bei vielen Spielern beliebt ist, auch wenn es jetzt kommerziell nicht das krasseste Ding ist. Wir wissen übrigens nicht, was Arcane gerade macht, ne?
Nee, ich meine, die haben ja zwei Studios. Harvey Smith arbeitet.
Es wird kein Dishonored sein und es wird kein, ich glaube schon, ja. Und es wird kein Prey sein.
Ja,
gehe ich zumindest ganz stark von
vielleicht
aus.
Machen sie
Arx Fatalis 2.
Nee, wie heißt das gecancelte Spiel von dem mal?
Das mit den Crusadern.
Das Online-Ding.
Ach, The Crossing.
The Crossing, genau. Ja. Vielleicht machen sie endlich The Crossing.
Das war mal ein Source
Engine-Spiel. Und vielleicht machen sie ja, also, vielleicht gibt es ja ein neues Dishonored, aber das ist ein Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel.
Battle Royale, alles wäre so lustig.
Verrückt.
Ein Battle Royale Stealth-Spiel, wo du als Spectator auf einer Map einfach nichts siehst.
Ja, aber
das Stealth, nichts passiert.
Das Stealth gibt's nicht mehr, Tom. Das, was du cool fandest an Dishonored.
Das ist ja noch nie passiert in einem
Videospiel-Franchise.
Okay, ich hätte tatsächlich noch andere Titel, aber ich glaube, das reicht erstmal.
Ich habe die Titanfall 2-Kampagne, aber da will ich jetzt nicht drüber reden.
Gut zu illustrieren.
Aus nicht näher genannten Gründen.
Titanfall passt ja auch hier gar nicht rein.
Die Titanfall 2-Kampagne passt, finde ich, sehr gut
rein. Findest du?
Mhm. Titanfall 2 Kampagne habe ich mich gerade keiner drauf gefreut.
Ist das so? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei Titanfall alle dachten, ja, cool, eine Kampagne.
Sure.
Aber vielleicht ja, cool, war das, eine
Kampagne so.
War das, also, dass aber, natürlich diese Art der Qualität jetzt nicht unbedingt erwartet wurde, da würde ich schon wieder zustimmen. Aber so genau habe ich das nicht mehr im
Kopf. Ja. Ich weiß noch sehr genau, wie das so egal war und dann kam es raus und dann, also, ey, wow, what the fuck? Und dann habe ich
es. Ergibt ja auch Sinn, weil es halt ein Multiplayer-Spiel war vorher.
Ja, genau.
Genau. Ja, bei mir sind noch so Sachen wie Mario und Rabbids, weil einfach dieses Konzept so eigenartig ist. Gutes Beispiel, aber vielleicht fallen euch da ja auch noch ein paar Spiele ein, wo ihr vorher dachtet, oh, das wird nix. Und dann beim Release doch feststellen und euch eingestehen musstet, hey, das macht richtig Spaß und das ist richtig gut. Weil ich finde, das sind teilweise so mit die schönsten Momente, die man haben kann eigentlich. Wenn einen so ein Spiel so richtig überzeugen kann und man so denkt, ah, cool, okay, hier habe ich mich einfach geirrt. Weil das passiert nun mal ab und zu.
Und zwar gar nicht so sehr, also geirrt muss sich gar nicht im Spiel irren. Man kann sich einfach in der Einschätzung seiner eigenen Geschmäcker irren. Das ist sowas, bei The Witness ist halt so ein Ding. Ne? Das Spiel war, ich habe mich nicht mit dem Spiel geirrt, das Spiel war was sehr Ähnliches zu dem, was ich mir dachte, aber hat es halt auf eine Art und Weise gemacht, wo ich mir dachte, oh krass, da muss ich, habe ich meine eigenen Geschmäcker nicht so gut gekannt, wie ich dachte.
Aber wie wir gerade festgestellt haben, ist das auch nicht immer die eigene Schuld. Ne? Oft ist eben auch, also ich finde, dieses Thema zeigt ganz gut, was für einen riesigen Einfluss Marketing hat.
Ja.
Auf die Art und Weise, wie ein Spiel wahrgenommen wird. Weil klar, du kannst einfach 20 Minuten das Spiel zeigen. Das passt, diese Art von Marketing passt aber eben nicht zu jedem Spiel.
Genau.
Also werden Trailer gemacht, also werden irgendwie Celebrities angeheuert oder Leute eingeladen und die machen dann Videos zu dem Thema. Aber immer basierend auf den Ausschnitten, die ihnen von diesen Spielen gezeigt werden. Und das ist immer sehr bewusst ausgewählt, aber eben nicht immer smart ausgewählt.
Ja.
Aber eigentlich könnte man mal ein Thema machen, also du hattest ja schon gemeint, Marketing mal so generell aufgreifen, das fände ich auch spannend. Aber ich fände auch mal die andere Seite spannend, wo einfach man denkt, das waren richtig gute Marketingkampagnen.
Mhm.
So sollte man es machen.
Mhm.
Weil da gibt es auch ein paar Sachen, die einfach Spaß machen, wo mir Smash sofort einfallen würde als eine Serie, wo ich einfach super gerne die Trailer schon gucke.
DMC, Devil May Cry.
Ja, das war auch eine
kleiner
super
Scherz an dieser Stelle.
Okay, aber das soll es mit diesem Thema erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Das hat Spaß gemacht.
Das war sehr gut. Wir beide, Tom und ich, gehen jetzt ein bisschen Apex Legends spielen.
Oh ja, geil. Welchen nimmst du?
Mercy.
Ich nehme die Emo-Frau.
Gibt's eine Emo?
Ist das auch Mercy?
Ja, die teleportiert sich. Ja,
ist das Mercy?
Das ist Dark Mercy.
Tschüss.